Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Filme, Serien, Comics, Sci-Fi und ab und an auch mal Star Wars. Liebe Leute da draußen, ihr habt es gemerkt, die verlängerte Sommerpause ist rum und hier geht's mal wieder Schlag auf Schlag. Und wie alle, wenn es Richtung letzter Teil des Jahres geht, mache auch ich den Mega-Gag. Die Regale sind voll mit Weihnachtszeug, wir müssen Rückblicke starten. Und deswegen möchte ich jetzt eine liebgewordene Tradition fortsetzen, den jährlichen Serienrückblick auf das Jahr mit meinem Gast Moritz aka Mo, Autor, Podcaster und Nerd im positivsten Sinne. Hi Moritz.
Ja, hallo Stefania, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und dass wir nochmal diesen Jahresrückblick machen, weil ich finde, das macht immer einfach wieder Spaß, so einfach mal das Jahr mal so Revue passieren zu lassen.
In der Tat, weil ich nutze das für mich dann immer so eine kleine Reflexion, was habe ich überhaupt geschaut dieses Jahr, ja, was davon ist wert drüber zu sprechen, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, wie ist auch so ein bisschen das Verhältnis, ne? Und ja, letztes Jahr waren wir ja schon in diesem Jahr, ich glaube, ne, unsere Folge ging früh im Jahr raus, also wir waren ein bisschen verspätet. Jetzt sind wir eigentlich ein bisschen früher, aber ich finde, das passt, weil ich glaube, wir haben jetzt genauso das Zeitfenster, wo eigentlich alles, was berichtenswert ist, aus meiner Sicht eigentlich durch ist. Es kommen jetzt noch so ein, zwei Nachzügler, aber ich glaube, für mich die interessanten Sachen, abzüglich vielleicht einer Star Wars Serie, sind jetzt eigentlich schon da.
Ja, und ich glaube auch manchmal verschätzt man sich sonst. Ich habe manchmal auch in der Vorbetrachtung überlegt und manche Sachen waren dann auch 2023 und nicht 2024.
Ja, das ist ein Problem und ich habe tatsächlich auch Sachen von 2022 gehabt und Sachen, die wir auch auf unserer Liste letztes Jahr schon hatten und dann runtergestrichen haben. Also ich, bei mir verschwimmen wirklich die Jahre und die Serien. Und einiges habe ich dann jetzt auch entdeckt, aber ich glaube, es ist vielleicht nicht für das Format hier, weil es schon überall besprochen wurde oder weil es vielleicht dann doch nicht ganz so aktuell war und aus dem Jahr 22 oder sowas ist. Genau, aber vielleicht mal zum Einstieg, du warst jetzt ja schon länger nicht mehr hier und bevor wir über Serien sprechen, lass uns mal ganz kurz über das geschriebene Wort sprechen. Ich habe ja die letzten Male, haben wir schon über dich als Autor gesprochen und einfach vielleicht, weil es mich wirklich interessiert, ja. Ich habe gesehen, du hast das zweite Manuskript mittlerweile eingereicht. Wie ist es, das Autorenleben?
Ja, also ich mache das ja im Grunde nebenberuflich, kann man so sagen. Also es ist nicht mein Hauptberuf, ne? Genau, also ich hatte ja vor 2,5 Jahren meinen ersten Roman veröffentlicht, Die Aschebrot. Und das ist ein düsterer Fantasy-Roman und der kam auch, also im Rahmen davon, dass es bei einem ganz kleinen Verlag erschienen ist, glaube ich, ganz gut an. Der hat sich bis heute jetzt so ungefähr 500 Mal verkauft. Und genau, und der zweite Roman, der wird jetzt vielleicht wahrscheinlich im Februar 2025 erscheinen. Und ja, genau, den habe ich jetzt beim Ventura Verlag abgegeben. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie die jetzt beim Lektorat da aktiv werden werden und dann, was die mir dann zurückmelden, ne?
Ja, kam da viel zurück? Also sagen die, wird nochmal alles neu und übrigens das und das umschreiben oder ist es eher so, sage ich mal, ein bisschen Feintuning?
Ich glaube, es ist eher Feintuning. Ich bin ja so vom Autorentyp manchmal, glaube ich, so eine Art Dialogmuffel, wie mal der Verleger sagte. Und meistens, glaube ich, ist der Hinweis mehr wörtliche Rede. Aber jetzt beim zweiten Roman habe ich eigentlich schon darauf geachtet, dass relativ viel wörtliche Rede ist. Ich habe auch jetzt in einem neuen Roman, bin ich mal gespannt. Ich habe tatsächlich auch manchmal so sprachlich mal, sage ich mal, so ein kleines Wagnis gemacht und vielleicht mal so eine Seite in einem bisschen ungewöhnlichen Stil geschrieben. Da bin ich mal gespannt, ob das alles einfach so durchgeht.
Wenn du jetzt die Sachen schaust, hast du da so die Berufskrankheit oder die Nebenberufskrankheit, dass du dir ständig sagst, Leute, was habt ihr hier geschrieben oder ist es was dann raus ist aus dem Kopf?
Du meinst, wenn ich jetzt das Manuskript abgegeben habe?
Nee, also habe ich unklar gefragt. Also, du als Autor, ja, wenn du jetzt quasi Serien und Filme schaust, was ja letztlich auch geschrieben wurde, ne? Nur anstatt ein Buch wurde ja ein Drehbuch geschrieben. Analysierst du das dann nochmal härter und denkst mir, Leute, was habt ihr hier zusammengeschrieben? Das muss man doch so und so machen oder ist der Autor aus seinem Kopf raus?
Ach, ich glaube, eigentlich ist da erstmal das Autorensein raus, aber mir fällt das schon manchmal auf, wenn sehr wenig passiert. Mhm. Also manchmal gibt's ja auch, da werden wir auch wahrscheinlich heute drüber sprechen, manchmal so Serienfolgen, wo total wenig passiert. Und da hat man schon dann vielleicht manchmal doch nochmal mehr vielleicht das Analytische, dass man denkt, boah, hätte man diese Folge nicht um 50% kürzen können?
Ja, ich finde es deswegen eine interessante Frage, nicht nur, weil ich sie gestellt habe, sondern weil ich bin ja schon jemand auch, ich gucke, also überhaupt nicht mit irgendwelchen fachlichen Hintergrund oder sowas, aber ich finde schon, dass ich oft bei Serien denke, warum hat man das nicht so gemacht oder warum hat man das nicht so gemacht, ja. Und jetzt habe ich aber neulich, ich bin ja auch Fußballfan, ja, bei einem Podcast, ich glaube bei Zeigler und Köster, haben die auch gemeint, naja, bei Fußball ist ja auch so, jeder weiß besser, wie der Trainer hätte spielen lassen sollen oder wie die Spieler hätten spielen müssen, aber muss ja einfach davon ausgehen, dass die Leute, die das machen, so viel mehr vom Fach verstehen und sich bewusst für was entschieden haben. Das hat dann vielleicht mal nicht geklappt, aber dass man es selbst besser wüsste, ist ja relativ eine relative Hybris. Und ich habe so das Gefühl, ich muss mich da manchmal auch bremsen, wenn ich über Serien spreche, weil auf der einen Seite rege ich mich über viel auf, aber andererseits denke ich mir, naja, die Leute wissen ja trotzdem, was sie machen und haben das Handwerk gelernt und hatten ja schon wahrscheinlich genau die Punkte, die ich mir gerade überlegt habe, auch schon alle im Kopf und sich trotzdem dagegen entschieden, ja.
Ja, und ich glaube auch manchmal, wenn man dann wirklich dann einmal in der Praxis drin ist, dann sieht man auch mal erst, wie schwierig, wie komplex wahrscheinlich auch so eine Konzeption ist, ob man jetzt einen Roman konzipiert oder eine Serie, weil du willst ja eigentlich am Ende von einer Storyline alle Figuren nochmal irgendwie stattfinden lassen. Allen soll nochmal eine Referenz erwiesen wird. Ja, und das klappt wahrscheinlich manchmal besser und manchmal auch schlechter.
Ja, und dazu kommt halt wahrscheinlich einfach, ich meine, das kennt man ja von seinem eigenen Beruf oder Hobby auch, ja. Nicht alles wird so, wie man sich's vornimmt, ja. Manchmal manchmal passiert halt irgendwas und dann geht's in die falsche Richtung und du kommst nicht mehr raus, ja.
Ja, also das, und manchmal glaube ich auch, wenn man jetzt was konzipiert, manchmal entwickeln auch Figuren irgendwie gewissermaßen wie so ein Eigenleben. Also zum Beispiel bei mir jetzt beim zweiten Roman ist mir das fast passiert, dass eine Figur, die ich eigentlich gar nicht so ganz als Hauptfigur eigentlich erstmal selber gesehen habe, ist immer präsenter geworden, weil die so Eigenschaften hatte, dass ich diese Figur, also die ist ein bisschen abstrakt, immer wieder genutzt habe an bestimmten Stellen und dann wurde die immer mehr und mehr zu einer total wichtigen Figur.
Ja, das hört man ja öfter, ne? Dass es quasi im Kreationsprozess dann halt irgendwas sich erst rausstellt und manchmal ja jetzt gerade wieder bei Serien oder Filmen auch quasi bei den Dreharbeiten, gerade wenn es über mehrere Staffeln geht, einfach klar wird, okay, die Person, die füllt es halt so mit Leben, der muss man irgendwie mehr Screentime geben oder jemand anders funktioniert halt dann irgendwie doch nicht so, wie man es dachte und dann gibt es ein bisschen weniger davon, ne?
Es gibt ja auch manchmal Sidekicks, die entweder total vielleicht unbeliebt sind, wie Jar Jar Binks, oder auch natürlich, da werden wir ja gleich auch zu kommen, wie so eine Agatha Harkness, die dann vielleicht auch als Nebenfigur Leute anspricht, ne?
Ja, das ist ein guter Punkt. Da sind wir vielleicht schon ein bisschen bei was sind so die Sachen, die uns aufgefallen sind, bevor wir zu den einzelnen Serien gehen. Weil jetzt, wo du sagst, ich würde sagen, und das ist natürlich getrieben, glaube ich, durch den Zwang, immer neuen Content rauszuhauen. Aber halt, ja, dass jetzt wirklich jeder Sidekick, ja, und jede Nebencharakterin quasi nochmal einen Spin-off bekommt, das ist schon was mir auffällt, ne? Also ich meine, und das ist nicht nur ein MCU-Thema, ich meine, es wird quasi immer bei jedem Franchise wird jetzt wirklich alles recycelt oder nochmal zweitverwertet, was irgendwo links und rechts so abfallen könnte.
Ja, also da staunt man auch. Es gibt auch, finde ich, zu allen möglichen Nebenfiguren auch diese Funko-Pop-Figuren, wo man sich ja manchmal wundert, das ist wirklich nur so ein Sidekick, der einmal vorkommt und trotzdem gibt's da die passende Figur.
Zumal da ja auch ein bisschen Produktionsaufwand. Also du musst ja für sowas irgendwie Molds machen und jemand muss das Ding designen, jemand muss es frei, also was da für ein Aufwand. Aber ich glaube, diese Dinger verkaufen sie ja einfach noch wie geschnitten Brot, ne? Also von daher.
Ja, also die gehen gut weg. Die stehen ja auch teilweise bei Müller. Müller ist ja auch so eine Kette. Da stehen die ja teilweise auch in großen Mengen.
Aber sag mal, jetzt waren wir so ein bisschen schon bei dem, was wir geschaut haben und wie wir das geschaut haben. Letztes Jahr haben wir auch mal so ein bisschen zurückgeschaut, wie das Jahr allgemein war und wie sich vielleicht auch unsere Sehveränderungen geändert haben, Sehverhalten geändert haben, sollte man sagen. Was war da? Ist da bei dir irgendwas ins Auge gestochen für dich selbst?
Also bei mir selber ist mir aufgefallen, wenn ich alleine Serien gucke, also ohne meine Frau, sind es tatsächlich überwiegend animierte Serien, weil irgendwie, das hat sich jetzt, weiß ich auch nicht, über die Jahre, ich habe schon immer gerne mal Animes geschaut, aber es hat sich so über die Jahre immer so entwickelt, dass ich eigentlich immer mehr animierte Serien gucke und teilweise es mir mittlerweile auch relativ gut gefällt, wenn Episoden relativ kurz sind. Das kann man natürlich auch übertreiben. Es gibt zum Beispiel von den Ninja Turtles eine relativ neue Serie. Da hat eine Folge zwar scheinbar 19 Minuten, aber in der sind eigentlich zwei getrennte Folgen. Und das finde ich dann schon wiederum zu extrem.
Ja, Folgenlänge ist ein lustiges Thema, weil, und vielleicht kommen wir da auch, wenn wir drüber über ein, zwei Serien sprechen, gerade bei Disney und vor allem bei Star Wars ist es ja so, dass du manchmal bei den Serien gar nicht weißt, wie lang die Folge wird. Ja, also es gab Folgen auch früher bei Mando oder bei Boba Fett, die gehen knappe 25 Minuten und dann gibt es andere, die gehen 40 Minuten. Und ich habe festgestellt, ich glaube, im Alter ist man nicht mehr so flexibel. Ich weiß einfach gerne, wie lang es geht, wenn ich was anfange.
Was ich noch fragen wollte, ich hoffe, das darf ich im Podcast fragen, hast du denn irgendwelche Abos, sage ich mal, gekündigt oder hast du irgendwie das Gefühl, du hast einen bestimmten Streamingdienst mehr geguckt als den anderen?
Ja, auf jeden Fall, da können wir gerne drüber sprechen. Also ich habe Anfang des Jahres, ich habe immer einmal im Jahr, habe ich immer so einen Rappel, wo ich denke, ich müsste jetzt mal vernünftig mit meinem Geld umgehen.
Ja.
Und dann habe ich quasi die Weihnachtszeit genutzt, um mal so eine Aufstellung zu machen und die war relativ ernüchternd. Mhm. Und aber immerhin habe ich festgestellt, dass ich wirklich sehr viel Geld für Subscriptions ausgebe, ja. Und einfach egal was du guckst, du machst irgendeine und wenn du jemand wie so ein Schluri wie ich bist, dann kündigst du auch nicht mehr. Mhm. Das heißt, ich hatte, glaube ich, am Schluss irgendwie so ziemlich jedes Abo, was du haben kannst, plus irgendwie ein paar Amazon Prime Channels. Der Zone hat mich auch noch in die Abo-Falle gelockt. Also da war auf jeden Fall genau viel zu viel. Und dann habe ich einfach nochmal überlegt, okay, was würde ich jetzt wirklich vermissen? Und am Schluss habe ich eigentlich dann erstmal Prime behalten, ja, weil ich Prime sowieso nutze, weil ich viel bestelle. Mhm. Ich habe Disney behalten, weil da halt die ganzen Star Wars Serien laufen. Und ansonsten habe ich dann echt zurückgeschraubt und habe es tatsächlich geschafft, bis jetzt Netflix zum Beispiel dieses Jahr noch gar nicht wieder zu verwenden. Bei Apple TV bin ich wieder rein, weil ich mit dem neuen iPhone 3 Monate umsonst bekommen habe. Mhm. Und ansonsten ist es natürlich so, dass ich mir mit Familienmitgliedern, muss ich sagen, vielleicht ein oder zwei Accounts irgendwo teile. Mhm. Und damit schaue. Aber das ist es, ja. Trotzdem habe ich irgendwie trotzdem dann geschafft, das, was ich quasi an den Abos eingespart habe, habe ich dann zum Beispiel bei Amazon dafür ausgegeben, mir irgendwelche Serien zu kaufen. Ja, also war quasi dann irgendwie auch wieder so ein Nullsummenspiel. auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder gelesen, in Deutschland hat man im Durchschnitt, glaube ich, 3,1 Subscriptions. In anderen Ländern ist es mehr, aber man gibt einfach meiner Meinung nach zu viel Geld für das Zeugs aus im Vergleich zu dem, was rauskommt. Ja,
ja, es ist ja auch teilweise manchmal auch eine lange Überlegung, ob man es dann kündigt. Zum Beispiel bei uns im Haushalt, wir haben auch neulich noch überlegt, ob sich Spotify wirklich lohnt. Also diese Bezahlvariante, sage ich mal, ne? Weil ich höre bei Spotify überwiegend Podcasts, die sind sowieso umsonst, ne? Aber wir haben es jetzt aktuell nochmal weiterlaufen lassen. Aber ich weiß auch noch nicht, wie lange.
Eine Sache, die zum Beispiel bei mir jetzt gerade gefallen ist, aber ich bin mir nicht sicher, ist, ich bin YouTube Premium Nutzer gewesen die ganze Zeit. Mhm. Weil ich schon, das haben sie natürlich auch wieder geschickt gemacht, als zum einen finde ich das Verhältnis an Werbung, was da kommt, ist nicht auszuhalten. Mm. Und halt diese Hintergrundfunktion, weil ich es halt auch oft einfach höre, wenn ich unterwegs bin. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich ohne klarkomme, weil, um vielleicht auch mal auf Sehverhalten einzugehen, ich habe festgestellt, bei mir hat auch YouTube wirklich so ein bisschen dieses Casual mal hier schnell eine Serie schauen, so ein bisschen abgelöst. Also wenn ich einfach mich wirklich berieseln lassen will, dann schaue ich voll oft YouTube einfach mittlerweile.
Ja. Sehr spannend.
Ja.
Ne, das ist eigentlich bei mir eher weniger. Also ja? Ich nutze YouTube eher halt so irgendwie mal wirklich mal punktuell, also gar nicht so viel.
Ne, ich schon. Also und was ich auch festgestellt habe, ich gucke halt viel Hobby-Content auf YouTube, ja. Mhm. Und da habe ich auch festgestellt, ich habe es ja schon eins erwähnt, ich bin ja auch so ein bisschen durch das Brettspielen irgendwie in den Bereich Miniaturen malen und zusammenbasteln gekommen und dann jetzt ja auch noch leider in dieses Warhammer-Fass reingefallen. Und da ist es halt einfach oft so, dass es quasi so ein bisschen, was natürlich nicht produktiv ist, ne, aber ein Video von jemand anzuschauen, der dir erklärt, wie er meine Mini vernünftig bemalt, ersetzt quasi dann den Zeitinvest selbst eine zu malen. Aber du hast so ein bisschen das Gefühl, du hast dich mit beschäftigt, was natürlich auch, man lügt sich selbst in die Tasche, ne? Aber ich glaube, so kommt es auch zustande.
Es gibt ja auch bei YouTube auch teilweise bei Warhammer tollen Content. Also es gibt ja zum Beispiel dieses irgendwie 40k in 40 Minutes. Mhm. Das finde ich zum Beispiel ganz toll. Und wo du das gerade nochmal sagst mit Warhammer, ich glaube, du bist ja jetzt bei Instagram auch teilweise mit ein paar Figuren vertreten oder mit ein paar Bildern, hast du auf Warhammer Bücher und so, habe ich mir alles mit Interesse angeschaut.
Ja, ich habe ja immer versucht, so ein bisschen so einen Bogen drumherum zu machen, aber tatsächlich, mein Schwager hat dann irgendwie mich dann doch jetzt, es ist wie immer, und die machen das ja so geschickt, diese Konzerne, ne? Es hat angefangen mit einer Combat Patrol, und dann hatte ich die und dann habe ich gesagt, ja, aber gut, jetzt also so zwei, drei weitere Modelle wären schon noch ganz schön, ja, und dann hier mal so ein Set und da nochmal irgendeine einzelne Mini und dann, ja komm, dann mach jetzt halt die 2000 Punkte voll. und dann willst du natürlich auch ein Buch dazu haben, und weil ich kenne mich in der Lore überhaupt nicht aus. Also ich bin einfach wirklich nur nach Optik gegangen, ja, was gefällt mir.
Ja.
Und hab das so gemacht und jetzt muss ich natürlich die Lore so ein bisschen auch mir ranschaffen.
Ja, ich spiele ja auch ab und an Warhammer, aber mich hat so ein bisschen ernüchtert. Ich habe mehrere Boxen, die sind wirklich quasi verschlossen und unbemalt und das hat mich ein bisschen ernüchtert.
Ja, aber das ist leider das ist ja das Problem bei jedem dieser Hobbys und ich bin da wirklich auch sehr anfällig für, dass man halt schnell in dieses Sammeln verfällt, ja, weil das Sammeln quasi das Machen ersetzt irgendwie so ein bisschen.
Ja, und da ist halt bei Warhammer so ein bisschen der Nachteil. Ich spiele ja manchmal auch Magic, das Kartenspiel. Mhm. Und bei Magic hast du wirklich den Vorteil, du hast eigentlich die Karten, du kannst dir die angucken, kannst dich daran erfreuen, du kannst sofort losspielen. Mhm. Und bei Warhammer hast du ja immer doch die kleine Hürde, dass man es ja zumindest zusammenbaut und vielleicht farbig grundiert, ne?
Ja, aber es ist halt, für mich ist halt, also dieses Mini-Bemalen ist halt für mich mittlerweile auch so ein bisschen so der Ersatz dafür, dass ich halt sowohl Brettspiele als jetzt auch Warhammer ich komme einfach nicht dazu, meistens die wirklich zu spielen. Ja, also ich komme schon dazu, aber also wesentlich weniger als das, was ich habe. Und so habe ich aber immer, eine Zeit lang habe ich morgens vor der Arbeit mal so 30 Minuten gemalt oder sowas.
Cool.
Ja. Und so, das ist jetzt gerade wieder ein bisschen eingeschlafen, weil ich dann festgestellt habe, vielleicht sollte ich doch mal lieber laufen gehen vor der Arbeit. Ja. Und alles geht dann halt auch nicht. Ja. Okay, jetzt sind wir aber ganz schön abgeschwoffen, oder ich zumindest.
Macht ja nichts.
Wie es immer so ist, zwei Typen im mittleren Alter, das ist dann halt auch ein Laber-Podcast, ja?
Ja, genau.
Ja, aber ich glaube, dann lass uns mal langsam, aber sicher Richtung Rückblick marschieren, ja? Und vielleicht nochmal ganz kurz als allerletztes, was haben wir jetzt für Serien oder wie haben wir sie ausgewählt? Weil ich glaube, zumindest von meiner Seite ist es wieder so wie in den letzten Jahren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Serien, die ich hier jetzt habe, notwendigerweise die sind, wo ich sage, das waren jetzt die absoluten Highlights und die besten Serien. Aber es sind die, wo ich sage, da kann man über bestimmte Sachen sprechen und natürlich auch alle so ein bisschen so eher Richtung, ja, die thematische Ecke auch schon irgendwie Nerd irgendwie, ja.
Würde ich auch sagen, weil wir haben ja, glaube ich, auch im Vorfeld so zwei Strategien gehabt. Einmal haben wir ja gesagt, was haben wir beides geguckt, ne? Da fiel ja zum Beispiel auch bei mir raus, paar Sachen, die bei Sky oder bei WoW laufen, die habe ich einfach gar nicht gesehen. Genau, und wir haben, glaube ich, auch so ein paar Sachen vielleicht rausgelassen, die nicht so eigentlich zum Nerd-Thema passen. Wir hatten ja auch kurz gesagt, wir haben beide auch, glaube ich, gesehen, zum Beispiel dieses Perfekt verpasst mit dem Bastian Pastewka, aber das haben wir zum Beispiel rausgelassen, weil das irgendwie gar nicht so ins Schema passte.
Ja, genau. Und natürlich andere Sachen, zum Beispiel zu The Bear, da hat jetzt jeder schon alles gesagt. Ja, da muss ich jetzt nicht auch nochmal sagen, oder du, dass es eine super Serie ist. Also von daher, wir bewegen uns schon so ein bisschen im sag ich mal, im Nerdkreis oder nicht ein bisschen, sondern mittendrin. Und was ich auch ganz interessant finde, dass ja du jetzt genau quasi zwei Serien aus dem Star Wars Universum mitgebracht hast. Und ich freue mich, weil ich habe mich ganz bewusst entschieden, dazu hier keine Extra-Folge zu machen. Also, naja, zum einen hat es mein Kalender für mich entschieden, weil ich einfach keine Zeit hatte, aber zum anderen habe ich wirklich auch, wusste ich bei beiden Folgen nicht, in einer einzelnen Folge, was soll ich wirklich dazu sagen, auch mit einem Gast, gibt es wirklich was her oder verfällt man zu sehr in so bestimmte Sachen, die dann jeder macht und schimpft einfach nur ein bisschen oder lobt's oder so. Aber jetzt glaube ich, so in diesem Rahmen freue ich mich ein bisschen drüber zu sprechen, ohne dass es gleich diesen riesen Rattenschwanz Ocean Star Wars Ding, da muss man jetzt wirklich ganz, ganz genau in die Lore eintauchen und wirklich jedes Detail Frame für Frame besprechen. Ja.
Und ich glaube, wir haben eigentlich eine ganz gute Auswahl. Wir haben zweimal Star Wars, wir haben zweimal Marvel und einmal Tolkien.
Ja, also da bleiben keine Wünsche offen. Und ich fange einfach mal an, ja, mit der ersten Serie, ist eine Marvel-Serie und zwar ist es A Gather All Along. Und ja, manche erinnern sich vielleicht, ich war wirklich ein großer Fan von WandaVision, was für mich so ein absoluter Überraschungshit war und mich total angesprochen hat von der Art, wie es gemacht war. Und für mich auch wirklich so die bisher, trotz Loki war es wirklich, ja, vielleicht die Top 2 oder Top 3 der Marvel-Serien. Top 2 würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Und da gab es ja wirklich einen, jetzt sind wir wieder beim Thema von Anfang, Sidekick. Eigentlich kein Sidekick, ein Nebencharakter, Agatha, ja. Und die hat ja so hinten raus schon so ein bisschen auch, ja, sie war kein, sie hat jetzt nicht die Show gestohlen, ja, aber sie war auf jeden Fall ein kleiner Fanliebling. Einfach weil in den Szenen, die sie aufgetaucht ist, die Schauspielerin das irgendwie so richtig cool gemacht hat und da gab es ja noch so einen Twist und man wollte eigentlich schon, ne, mehr über diesen Charakter erfahren. Würde ich sagen. Die hat ja dann auch dieses Lied bekommen, It Was Agatha All Along. Also da wurde schon so ein bisschen Neugier aufgebaut und die Schauspielerin super und so weiter. Ja, und dann hat sie irgendwie aber jetzt erstaunlich lange gedauert, bis diese Serie tatsächlich kam. Die hat, glaube ich, auch 3-4 Mal den Namen gewechselt, was ja nie ein gutes Zeichen ist. Ja.
Nee.
Und dann muss ich ehrlich sagen, wie die kam, war ich doch schon mal erst ein bisschen skeptisch, weil bei mir WandaVision so lange her ist und ich konnte mich ehrlicherweise nicht wirklich dran erinnern, was da passiert ist. Und WandaVision war für mich auch, obwohl es Spaß gemacht hat, war für mich wirklich so ein One-Off-Thema, ja. Also das hat überhaupt nichts zum Großen. Für mich persönlich, also ich bin beim MCU sowieso ein bisschen raus, ja, was da die Verknüpfungen und was jetzt gerade wichtig ist und so weiter. Aber das für mich, ich habe das gern geschaut, aber das hat jetzt für mich keine Bedeutung im größeren Rahmen gehabt, ja. Und dann, wie jetzt dann Agatha All Along kam, war ich so, pff, soll ich das wirklich schauen? Und dann kamen natürlich die ersten Reviews, die auch eher so, naja. Und dann habe ich irgendwann reingeschaut. Und da muss ich erstmal sagen, die erste Folge, ich war total begeistert, ja, weil die hat für mich genau an das, was WandaVision ausgemacht hat, angeschlossen, weil die haben ja in der ersten Folge so richtig gut dieses True Crime nordeuropäischer Krimi irgendwie total gut verarscht, ja, und alle Tropes aus einem FBI-Film und so weiter reingepackt, haben. Also so kann es weitergehen, ja, fand ich richtig gut, auch wenn ich überhaupt nichts kapiert habe. Ja. Und dann ist aber die Serie in Folge 2 oder 3 irgendwie für mich total abgefallen. Also hat mich dann richtig schnell verloren. Dann habe ich ein bisschen weitergeschaut und dann, keine Ahnung, also ich war dann erstmal raus und habe tatsächlich aufgehört, die zu schauen, weil für mich war das so, in Folge 2 und 3 sind total abgefallen, dann hat ich sollte vielleicht ganz kurz, sorry, ich springe schon wieder hin und her, ganz kurz noch sagen, Agatha All Along, also Agatha ist eine Hexe, in der Serie sucht sie sich einen Hexenzirkel zusammen und geht dann mit diesem Hexenzirkel auf eine Reise auf der The Road oder The Witch's Road heißt, ne? Wo dieser Hexenzirkel verschiedene Prüfungen bestehen muss und das Ziel am Ende der Road sollte eigentlich sein, dass alle ihre Kräfte wieder gewinnen. Sagen wir mal so ganz kurz zusammengefasst, ist links und rechts wesentlich mehr, aber das sollte man vielleicht wissen, um zu verstehen, was ich als nächstes sage. Nämlich, dass sich diese Prüfungen, ja, die sie dann machen, ab Folge 3 oder 4, das war für mich dann alles so zu oft das Gleiche. Ja. Es war irgendwie jedes Mal ein anderes Setting. Das war ganz lustig. Mal 80er, mal irgendwie Desperate Housewives und so weiter. Aber es war irgendwie immer so gefühlt, okay, wir sind jetzt in einem Escape Room-artigen Setting, müssen ein Rätsel lösen. Eine der Hexen hat quasi die Lösung und wir gehen weiter. Und dann habe ich gesagt, oh. Noch dazu war es dann irgendwie so, dass irgendwie ständig irgendwie sich das Setting und auch die Tonalität so geändert hat. Also irgendwie hat mich die Serie total verloren, weil ich das Gefühl habe, die ist irgendwie all over the place, aber nichts wirklich. Und dann muss ich sagen, die vorletzte Folge und die letzte Folge, da war ich dann wieder total on board und war eigentlich recht versöhnt, so dass ich jetzt am Schluss sagen muss, es ist keine Killer-Serie, einfach weil sie für mich zu sehr wechselt, aber deutlich besser, als ich am Anfang dann erwartet hatte nach Folge 2 oder 3.
Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich einfach mal anschauen sollte, weil es da auch irgendwie, finde ich, viel zu sprechen gibt, aber auch viel zu beobachten gibt. Also gerade diese Anfangsszenen, das waren ja wirklich auch tolle Shots mit Vogelperspektiven und so weiter und so fort. Und ich fand es auch schön, dass es hier eigentlich eher so Anti-Heldinnen waren, die ja auch alle zwar Hexen sind, aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen in Dungeons and Dragons denke, die hatten alle so eine Unterklasse. Man hat hatte die Zaubertrankhexe, die Schutzhexe, die grüne Hexe und die Hellseherin. Und ich hatte auch so das Gefühl, ich glaube, man nennt diesen Typus auch Comeback, weil die sind alle schon so ein bisschen abgehalftert, haben irgendwie so ihre Magie verloren und versuchen jetzt so ein Comeback. Und wie ist das denn bei dir so? Magst du das eigentlich ganz gerne, wenn das so Helden sind, die irgendwie eigentlich schon viel erlebt haben und jetzt so ein Comeback versuchen? Oder magst du das lieber, wenn so eine Heldengeschichte, sage ich mal, von Anfang an erzählt wird?
Ehrlicherweise habe ich da, glaube ich, keine einheitliche Antwort. Was ich nicht mag, ist, wenn so ein Comeback, und das ist so ein Trend, den man meiner Meinung nach die letzten Jahre immer macht, weil alles andere erzählt wird, wenn ein Comeback zum Beispiel so ist, dass es jemand gibt, der früher so ein ganz klarer Held war, und dann im Comeback wird der so als gebrochener Held und hat Probleme und so weiter. Zum Beispiel Indiana Jones, ja, wo ich sage, ich verstehe, warum man das macht, aber ehrlicherweise, das wurde auch schon oft genug gemacht und für mich bringt es nichts. Jetzt da war es so, dass ich zu denen überhaupt gar keinen Bezug hatte und da fand ich jetzt dieses, keine Ahnung, we bring the band back together so ein bisschen.
Genau.
Ja. Das fand ich schon ganz lustig, weil ich stehe zum Beispiel total auf dieses Haste-Trope, ja, dass man quasi sich eine Crew zusammenstellt und mit der Crew muss man dann irgendwas machen, ja.
Und ich finde auch, man muss mal zwei Schauspielerinnen ein bisschen einfach noch mal kurz was zu sagen. Also erstmal die Agatha Harkness wird ja gespielt. Ich glaube, die heißt irgendwie in echt die Schauspielerin Catherine Hahn oder Catherine Hahn. Die hat ja auch eine irgendwie ungewöhnliche Schauspielkunst. Also sie kann das ja auch irgendwie gut. Manchmal ist sie auch irgendwie so ein bisschen drüber. Ich glaube, die macht dann auch sehr häufig wie so eine Schnute, ein bisschen wie so ein Duckface, möchte ich sagen. Da habe ich schon manchmal gedacht, hä? Und wo ich aber auch teilweise im positiven Sinne, was ich sehr witzig fand, es gab ja die grüne Hexe, die gespielt wird von der, die man, glaube ich, kennt von Die wilden 70er. Die heißt, glaube ich, in echt Deborah Jo Rupp und die war ja immer so ein bisschen, so weiß ich auch nicht, so ein Comic Relief. Die hatte ja immer so gar keine Ahnung und sagte dann einmal so, ich glaube, es ist eine Entführung, mir reicht's jetzt. Und die fand ich irgendwie beide ganz faszinierend.
Ja, also ich muss sagen, ich fand die Catherine Hahn, habe ich ja schon angedeutet, auch bei WandaVision schon cool und da auch. Aber natürlich, sie ist schon sehr übertrieben, ja, aber es hat ja auch wieder einen Sinn. Also ich glaube, sie macht ja dieses Overacting nicht, weil sie es nicht anders kann. Sondern weil es eigentlich zu dem passt, was über sie erzählt wird. Von daher finde ich das ja immer ganz charmant. Eine andere Schauspielerin, über die wir vielleicht mal kurz sprechen können, ist natürlich immer gefährlich, über Leute zu sprechen und ihren Job, ja. Aber Aubrey Plaza, weil ich mag eigentlich Aubrey Plaza schon, ja. Ich finde, also bekannt ja dann aus Parks and Recreations, ich weiß nicht, ob du das damals geschaut hast.
Nee.
Und dann jetzt bei, wie heißt denn diese Serie, The Black Lotus oder The Lotus? Irgendwie so eine drei Staffeln, die dann jeweils in so einem Luxusresort spielen und dann immer so ein Krimi-Drama sich entspannt. Und sie ist, glaube ich, in Staffel 2 eine der Hauptdarstellerinnen. Und ich finde sie cool, aber ich finde leider, die wird immer so extrem getypecastet in diese düsteren Gothic-Rollen, wo sie immer so ein bisschen böse sein muss, immer so ein bisschen miesepetrig. Und das finde ich, das ist immer so ein bisschen verschenkt. So auch da wieder, ja. Aber trotzdem ist es natürlich, sie ist eine super Schauspielerin, es ist dann trotzdem immer wieder cool, ihr zuzuschauen. Ja, also, aber ich finde insgesamt dieses, kann man ja Ensemble nennen, weil es ist ja wirklich auch fast ein bisschen kammerspielmäßig. Wir gehen ja quasi von Szene zu Szene. Die machen das schon insgesamt eigentlich ganz gut, ja.
Und diese Darstellung des Hexenzirkels war ja schon irgendwie cool. Also ich weiß nicht ganz so, was bei der Serie wirklich die Zielgruppe ist, aber ich glaube, dass bestimmte Sachen trotzdem funktionieren. Also wo die zum Beispiel am Anfang dieses Lied singen, um den Hexenweg zu öffnen. Das fand ich irgendwie schon cool. Ich habe mich manchmal natürlich irgendwie auch gefragt, also ich sag mal so, manche Szenen waren auch nicht so dolle. Also es gab so eine Szene, da haben die so wie so einen Hexenkessel brauen wollen, der dann so blau und grün leuchtete. Und da musste ich so daran denken, meine Frau, die hat früher gern Charmed geguckt und da waren teilweise wirklich mega schlechte Special Effects. Ganz so schlecht war es jetzt nicht, aber dieser Hexenkessel da im Waschbecken, der war schon ziemlich albern.
Ja, aber die Frage, wer ist die Zielgruppe, ist schon eine gute Frage, weil das ist, da krankt meiner Meinung nach dann die Serie halt einfach auch dran, ja. Weil eigentlich wäre die Zielgruppe wahrscheinlich Leute gewesen, die auf die WandaVision lustig fanden und jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr davon sehen wollen und von diesem Charakter, ja. Dafür ist die Serie aber halt einfach zu lang nach WandaVision, ja. So, jetzt zwei Punkte. Das eine, man will eben nochmal dieses MCU irgendwie mitnehmen und dann irgendwie deswegen die Maximoffs und was weiß ich was. Und da bin ich total raus, das interessiert mich gar nicht, was die zwei Brüder da sind und wer die machen. Das hat für mich überhaupt gar keine Bedeutung, ja. Also weiß ich aber nicht, ob es da Leute gibt, die da anders drüber denken. Gefühlt aber ist das Thema durch. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand noch sagt, oh mein Gott, die Brüder, da sind sie endlich, ja. Und das andere, und da kommen wir jetzt mal zu einer meiner großen Thesen. Ich finde es schon auffällig, dass das Thema Hexen, ja, irgendwie die letzten Jahre überall auftaucht. Also wir sprechen jetzt über Agatha All Along. Wir kommen nachher noch zu einem Thema, wo Hexen eine Rolle spielen. Dann habe ich gesehen, Wicked ist ja auch dieses Jahr irgendwie, also das ist ja so ein Disney-Hexen-Musical und die grüne Hexe kommt ja auch in Wicked vor, nach allem, was ich verstehe. Und ich meine, da kommt jetzt auch was ins Kino. Und überhaupt, also ich habe das Gefühl, Hexen ist jetzt so Trendthema in Hollywood im Moment gerade so ein bisschen. Oder zumindest so ein, naja, Trend ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es ist was im Moment scheinbar irgendwie so ein bisschen rumwabert. Es gab ja auch von Sabrina so ein Remake vor ein paar Jahren auf Netflix, ja. Gut, es ist ein bisschen her, aber da scheint irgendwas zu sein, ne?
Vielleicht ist das auch einfach so ein Universalthema. Also vor 10 Jahren, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich klischeehaft geantwortet, wenn Hexen vorkommen, will man eher Frauen ansprechen. Aber ich glaube, das stimmt eigentlich gar nicht mehr, weil ich sag mal, wenn wir jetzt gleich über Star Wars sprechen, das spricht ja sowohl Frauen als auch Männer als auch jeden im Prinzip an und jede. Also da kann man, glaube ich, gar nicht so eine Linie ziehen.
Also ich kann es nicht belegen, aber ich glaube schon, dass dieses Thema Hexen deswegen vielleicht ein bisschen interessant ist, weil es auch wenn das nach allem, was ich jetzt gelesen habe, ein bisschen Fehlinterpretation ist der Vergangenheit, aber es ist eine Möglichkeit, starke weibliche Villains zu packen in irgendwas, was wir so ein bisschen kennen. Ja, da denkt halt jeder an eine Hexe und noch dazu, ja, kann man schon eine Hexenverfolgung und was war das damals und was hat es irgendwie, was heißt es für die Gesellschaft heute und so früher und so weiter. Also ich glaube, da steckt schon so ein bisschen was drin, was ein bisschen zeitgeistig ist im Moment. Aber letztlich, keine Ahnung, kann es auch einfach nur ein Riesenzufall sein, dass es im Moment öfter vorkommt, weil wir sprechen ja über zwei andere Hexenthemen, wo eines zumindest ja auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten existiert und jetzt halt einfach nur in der Serie auftaucht. Also von daher kann es auch alles ein riesiger Zufall sein. Ja.
Aber ich glaube, dein Punkt, da ist, glaube ich, durchaus was dran, weil du kriegst ja einmal nicht nur hin, das mit den Villains, mit den Gegenspielern oder Antagonistinnen, sondern du kriegst ja auch theoretisch damit sowas hin, sowas wie Female Leaders, also irgendwie so Anführerinnen, ist ja auch die Agatha Harkness, die ja auch eine gute, ja, nicht eine gute Anführerin ist, aber sie ist zumindest eine Führungsfigur, sagen wir es mal so.
Ja, genau, also da könnte schon was drinstecken, ja. Müssen wir es vielleicht gucken bei den anderen Sachen, wenn wir darüber sprechen, ob wir da noch was finden. Ansonsten würde ich sagen, außer wir haben jetzt irgendwas vergessen aus deiner Sicht, was man über die Serie noch sagen wollte, können wir gleich mal weiter springen zur nächsten.
Dann springen wir doch zu den Hexen des Weltraums oder besser gesagt auch zu den Antagonisten des Weltraums, denn es geht jetzt in der nächsten Serie um Geschichten des Imperiums. Das ist eine Star Wars Serie, die bei Disney Plus läuft. Die besteht aus 6 Folgen, a 15 Minuten und das ist im Prinzip die Fortführung von Geschichten der Jedi. Gut, es heißt jetzt hier Geschichten des Imperiums, aber es ist vom Stil her und es ist quasi wie eine zweite Staffel. Wenn man die Serie so in den Star Wars Kosmos einsortieren würde, dann hat das viel damit zu tun, dass die Jedis gefallen sind soeben und nun die Herrschaft des Imperiums beginnt. Aber da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Was ich bei Geschichten des Imperiums ganz cool fand, ist, dass wir eigentlich 2x3 Folgen haben. Ich versuche das mal mit möglichst geringen Spoilern oder ohne Spoiler zu sagen. Also wir haben einmal 3 Folgen über Morgan Elsbeth, die im Zusammenhang mit den Nachtschwestern erzogen wird, aufwächst. Und dann werden auch schon direkt zu Beginn eigentlich auch der Serie die Nachtschwestern überfallen von einer Armee, angeführt von General Grievous. Und da hatte man mich eigentlich schon abgeholt. Wie war das denn bei dir?
Ja, also bei mir war es so, dass ich muss es ja leider immer wieder erwähnen, oder nicht leider, aber ist einfach Fakt, dass ich ja mit Clone Wars, Rebels und so weiter nie was anfangen konnte und es noch nie geschaut habe, obwohl ich es jetzt mittlerweile wirklich mal durchziehen will. Und bei den Prequels, ohne das Fass aufzumachen, ja, bin ich auch nicht so hundertprozentig an Bord. Trotzdem war es so, dass Grievous zum Beispiel ist natürlich schon ein geiler Charakter, ja. Ich fand es schon cool, dass es schon ziemlich eigentlich düster läuft, ja, und dass wir den auch nochmal richtig als bösartigen Antagonisten da sehen, der eigentlich ja schon eigentlich total durchgedreht ist, ja, und wirklich auch angsteinflößend. Also das hat mir schon ganz gut gefallen. Und natürlich auch, ja, Gutes und Schlechtes finde ich daran, dass eben nochmal dieses, was ja in Ahsoka mit Morgan Elsbeth und den Nachtschwestern da so ein bisschen aufgemacht wurde, dass wir da jetzt nochmal so ein bisschen Hintergrund kriegen. Ne?
Ja, allgemein sind ja die Nachtschwestern ganz interessanter Hexenzirkel, die ja die Macht anwenden, also ich sag mal Magie anwenden und eigentlich gar nicht so wirklich zwischen der dunklen und der hellen Seite entscheiden. Und das ist ja auch irgendwie eine ganz coole Idee und irgendwie wird so ein bisschen erklärt, das wird gar nicht in der Serie erklärt, das habe ich jetzt so aus meinem allgemeinen Star Wars Wissen, dass dadurch, dass sie die Macht anwenden, platzen da wohl irgendwie Blutgefäße und die Haut kann sich leicht verändern und deswegen haben die so ganz coole Tattoos im Gesicht, um das zu überdecken oder zu zeigen. Und ich glaube, diese Nachtschwestern, und das wundert mich nicht, sind auch, glaube ich, bei Cosplayern und Cosplayerinnen sehr beliebt.
Ja, okay, also das mit den platzenden Blutgefäßen wusste ich gar nicht, aber wieder auch mal ein kleiner Lerneffekt noch, das ist sehr gut. Also insgesamt ist es natürlich so, dass ja die Nachtschwestern, glaube ich, schon wieder genau diese thematische Kerbe reinhauen. Es sind ja Hexen quasi, Space-Hexen. Und ich glaube, da finden schon viele was dran, weil die sind ja auch cool gemacht, ne? Also das muss man schon sagen, rein jetzt mal so vom Design und von der Optik her, auf jeden Fall richtig cool. Ich fand jetzt, also eben habe ich noch gesagt, ich finde es ganz cool, dass wir da ein bisschen mehr Hintergründe erfahren. Meine Kritik wäre jetzt gerade an den ersten drei Folgen in diesem zweigeteilten Set sozusagen, dass es dann aber unterm Strich jetzt auch wirklich nicht so viel, also in den drei Folgen wurde jetzt nicht so viel Neues erzählt, als dass es nicht nur hätte eine Folge sein können oder so. Ne? Wir sehen quasi ein bisschen den Downfall von einem Charakter. Und ja, weiß nicht. Also ich bin da immer so, auf der einen Seite finde ich es cool, mehr zu erfahren. Auf der anderen Seite finde ich jetzt gerade wieder bei Antagonisten finde ich immer ganz cool, wenn man eigentlich gar nicht so viel drüber weiß. Ich finde, Böses wirkt manchmal einfach noch mal ein bisschen besser, wenn jemand einfach nur böse ist.
Ja, ja, also ich sag mal, eigentlich sind es ja jetzt so ein bisschen zwei Sachen, die wir einmal so überlegen. Also ich fand schon durchaus interessant, dass man zum Beispiel zeigt, dass die Macht nicht nur von den Jedi angewendet wird, nicht nur von den Nachtschwestern, die wir schon kannten, sondern dass es auch noch verschiedene andere Hexenclans auf Dathomir gibt, wie zum Beispiel so eine Art Berghexenvolk. Also das fand ich schon ganz interessant. Und das Zweite, was du gesagt hast, aber das ist ja auch ein kleiner Kritikpunkt, den ich teile. Die Folgen sind natürlich auch extrem kurz, ne? Also das ist wirklich natürlich, wenn man da, glaube ich, mal den Abspann abzieht, man kann ja letztlich gar nicht viel erzählen in dieser kurzen Zeit, ne?
Ist nicht so ein moderner Ausdruck für sowas auch Vignette, wenn du einfach nur so eine Stimmung auffängst da vielleicht und so einen Eindruck erzählst. Und da würde ich sagen, wir kommen vielleicht noch zu den anderen drei Folgen. Meiner Meinung nach, die anderen drei machen das ein bisschen besser als die ersten drei. Ich wollte nochmal zu den Hexen sagen. Ich muss sagen, ich bin mir immer noch nicht sicher oder selbstschlüssig, was ich überhaupt halten soll von dem ganzen Konzept. Ja, ich verstehe, das ist nichts Neues. Das gibt's jetzt im Star Wars Canon schon länger. Ja, in den alten Büchern. Also es ist jetzt nichts, was man jetzt wieder irgendwie, keine Ahnung, den neuen MacherInnen angreifen kann. Das ist ein altes Konzept. Aber ich finde, mir kommt so vor, als ob das jetzt so ein bisschen ist, na, jetzt haben wir quasi mit Gut und Böse alles auserzählt. Und was macht man? Ja, gut, genau das, was ich immer so ein bisschen kritisiere, jetzt müssen wir mal in die Grautöne gehen. Und ich finde halt, ja, Grautöne, ich verstehe, da gibt's wahrscheinlich immer spannende Geschichten zu erzählen. Und wenn man ehrlich ist, ist die ganze Welt grau. Es gibt kein Gut und Böse immer, gibt immer hier was, da was. Ich bin aber halt so jemand, für mich so ein Space-Märchen, ich brauche Bösewichte und ich brauche Gute. Ja, und und alles dazwischen ist für mich dann immer so ein bisschen, ja, ist, ich finde es ganz nett, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, warum man die jetzt im Star Wars-Kontext rauskramt, ist, dass man vielleicht bei den anderen nicht mehr weiß, was man erzählen soll. Und man will jetzt, glaube ich, schon so eine dritte Variante von MachtnutzerInnen irgendwie einbringen, um da einfach nochmal neue Sachen erzählen zu können. Ja,
ja, obwohl, ich sag mal, da muss ich teilweise ein bisschen widersprechen, weil, also gut, das ist ja subjektiv, ne? Zum Beispiel, ich finde gerade ja das so ein bisschen auch interessant, sage ich mal, die Grautöne. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwelche hat, die die Macht anders sehen oder anders nutzen. Also diese Nachtschwestern stellen sich ja das irgendwie vor. Ich habe hier durch Zufall dieses Buch der Sith, das habe ich mir irgendwann mal gekauft. Die stellen sich das ja vor, dass die irgendwie verschiedene Götter haben, die sie irgendwie anbeten und nutzen. Und quasi von den Jedis wird es zwar irgendwie genannt, die helle und die dunkle Seite, aber für die sind das gar keine Begriffe. Und das finde ich irgendwie ganz spannend.
Ja, also ich will ganz offen sein, das ist auf jeden Fall eher ein Problem von mir als von der Serie oder von der Erzählung, dass ich einfach irgendwie, keine Ahnung, du weißt ja, manchmal hat man so Sachen, da kommt man nicht vorweg. Und für mich ist dieses, dass ich bin an diesen Zwischenräumen nicht so interessiert. Wobei ich will ganz offen sein, ich finde den Ansatz immerhin schon mal, oder nicht immerhin, ich finde den Ansatz auf jeden Fall besser und interessanter zu sagen, die Macht kann von vielen Menschen genutzt werden und alle nutzen die auf andere Arten, ja. Und das ist jetzt was, das werden wir dann später auch nochmal besprechen. Die Jedi sind dann da auch nicht so ganz on board, wie die das machen. Und dann kann man wieder drüber diskutieren, was ist die Rolle. Aber prinzipiell kommen wir zu dem, was ich am Anfang schon, glaube ich, bei Gerda gesagt hatte. Ich finde es immer, oder nee, wir hatten es bei Comeback. Ich finde es immer nicht so spannend, quasi Gute zu dekonstruieren und sagen, da steckt auch was Böses drin oder Böse und da steckt eigentlich was Gutes drin. Das wird mir dann immer so ein bisschen, das ist dann schon wieder zu allgemein, ja. Aber das glaube ich, wirklich so ein Problem von mir, ja.
Ich verstehe ja trotzdem, was du meinst, ne? Also auch, ich sag mal, ist ja auch klar, selbst wenn wir beide das ein bisschen subjektiv ein bisschen anders sehen, verstehe ich ja, was du meinst, weil es ist ja zum Beispiel auch am Beispiel von der Barriss Offee, über die ja die zweiten drei Folgen sind, auch im Grunde schwierig. Das ist ja eine Schülerin von, glaube ich, dieser Luminara Unduli. Und die Barriss Offee war ja eigentlich eine gute Jedi, ich glaube sogar eine Jedi-Heilerin, die dann ja sehr böse wurde. Und wenn die natürlich jetzt in dieser Serie, gerade in der letzten Folge, ich sage es jetzt mal ohne Spoiler, teilweise auch nett dargestellt wird, ist es natürlich trotzdem schwierig, ne? Also ich bin jetzt auch nicht der Star Wars Experte vor dem Herrn, aber wenn man mal so alles Revue passieren lässt über die Barriss Offee, ist es trotz einer tollen letzten Folge bei dieser Serie natürlich trotzdem schwer, sie irgendwie positiv zu sehen, ne?
Was für mich den zweiten Teil, diese drei Folgen um sie halt so heraussagen, macht es wirklich die letzte Folge, weil die finde ich einfach, ich will gar nicht sagen, was ich daran so gut fand, aber die fand ich wirklich richtig gut. Auch in der Kürze der Zeit, die hätte auch meiner Meinung nach gar nicht länger sein müssen, weil dann wäre das vielleicht wieder ein bisschen, ja, sehr ausgedehnt und wiederholen. Aber ich fand jetzt für mich, der ich das geguckt habe, ohne wirklich Hintergrundwissen, fand ich trotzdem, dass die Transformation, die da von ihr gezeigt wird, ging auch wieder schon ein bisschen arg schnell. Ja, ich meine, ich verstehe, da sind Zeitsprünge drin und zwischen den Zeitsprüngen passiert was. Aber ich fand, manchmal war es dann auch so mit Mimik und Blicken und so weiter, sollte man, glaube ich, das Gefühl kriegen, sie ist noch irgendwo dazwischen, ja. Und sie ist sich nicht sicher, wo und wie, und dann springt sie da hin und her und ja, das ist dann. Ich weiß, es ist immer eine billige Kritik zu sagen, die Charakter entscheiden sich ständig neu und sind nicht konsistent und so weiter, weil das könnte man überall immer kritisieren, wenn was in kurzer Zeit erzählt werden muss, ja. Aber da war es schon so ein bisschen, trotzdem würde ich sagen, für mich war es auf jeden Fall eine schöne Sache, das anzugucken. Auch weil ich eigentlich ja nicht ein Fan von diesem Animationsding bin, aber ich finde, mittlerweile haben sie so einen Style gefunden, der halt auch dieses, also natürlich sind es keine Pinselstriche, ne? Aber dieses, irgendwie, keine Ahnung, das ist eine ganz interessante Mischung, finde ich, aus diesem Cell-Shading und dann so ein bisschen Pinselstriche auf den Figuren drauf und so weiter. Das gefällt mir eigentlich mittlerweile schon ganz gut, auch wenn die sich noch ein bisschen sehr Augsburger Puppenkiste-mäßig durch die Welt bewegen da, ja.
Aber die Animation, hast du ja auch gerade gesagt, ne, die haben sich natürlich schon krass weiterentwickelt, ne? Also wie da zum Beispiel der General Grievous animiert ist, da war ich einfach begeistert. Und ich glaube sogar auch manche Figuren wie Thrawn zum Beispiel, die funktionieren fast in einer animierten Fassung, also für mich eigentlich fast noch besser, ne? Mit diesen Zeitsprüngen, das ist mir auch aufgefallen, ne? Weil teilweise wird da ja schon ganz schön harter Tobak erzählt in dieser Serie. Und ich glaube, kein Mensch oder kein humanoides Wesen hätte teilweise so viel Resilienz, sich von so schrecklichen Dingen so schnell zu erholen. Aber ich glaube, man hat auch bei so einer Serie extra offen gelassen, ist jetzt zwischen Folge 1 und Folge 3, sind da jetzt 3 Monate dazwischen oder sind da vielleicht sogar manchmal Jahre dazwischen, ne?
Ja, genau. Und das ist natürlich dann, sag ich mal, halt der Nachteil von so einem kleinen Format mit so wenig Zeit. Und da muss man dann vielleicht schon auch ein bisschen nachsichtig sein, ja. Ich glaube, wie gesagt, letztlich geht es darum, so ein bisschen so eine Stimmung für Charaktere zu erzeugen, ja. Vielleicht ein, so Sachen rauszupicken, um da was zu erklären. Und ich würde sagen, das macht's schon, ja, ganz gut. Und ich meine, muss man auch ehrlich sagen, der Zeitinvest dafür ist jetzt ja wirklich auch sehr limitiert.
Also von mir auch eindeutige Guck-Empfehlung, einfach mal gucken. Und eine Merkwürdigkeit zum Schluss, was ich aber eher witzig fand, aber das leitet fast schon über zum nächsten Thema. Die Story von der Morgan Elsbeth, die gleicht ja teilweise fast ein bisschen der Story von OSHA, zu der wir gleich kommen. Da habe ich auch so gedacht, hä? Haben sie das nicht gemerkt oder haben sie das extra gemacht? Werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können.
Ja, aber es ist ein guter Punkt. Und einen letzten Tropfen Wasser würde ich nochmal in den Wein kippen. Ich finde es immer schade, wenn quasi Trailer und Teaser um große Charaktere aufgebaut werden und dann auch ein bisschen mit beworben wird, so Darth Vader und so weiter und so fort. Und dann ist es wirklich so eine Szene, wo er einmal durch den Raum läuft und du müsstest sagen, eigentlich würde die Szene auch ohne ihn funktionieren und im Prinzip auch die Serie ohne die Szene. Und es war meiner Meinung nach nur drin, dass man mit Werbung machen kann. Und das finde ich immer so ein bisschen dämlich. Nicht, dass ich die Serie geguckt habe, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt mega viel Vader. Das war mir ehrlich gesagt schon klar, wie ich das im Trailer gesehen habe. Aber ich finde es einfach immer so ein bisschen, warum macht man das? Ja, das haben sie doch nicht nötig eigentlich.
Ja. Ja, ich glaube auch, weil die Serie ist auch so gut ohne Vader.
Ja, aber du hast schon gesagt, wir sprechen über OSHA. Und OSHA ist die Hauptcharakterin in der nächsten Serie, die wir ansprechen, und zwar The Acolyte. Ja, und bei The Acolyte, ja, da muss ich jetzt echt ein bisschen überlegen, wie ich das angehe. Denn Acolyte war ja eigentlich eine von den 2 großen Star Wars Serien dieses Jahr. Und müsste jetzt eigentlich qua meines Anspruchs hier wahrscheinlich deutlich mehr Raum einnehmen. Aber zum einen habe ich schon ein bisschen was zu Acolyte bei Tilo bei Antenne Alderaan erzählt. Und zum anderen würde ich sagen, für die Star Wars Aspekte von Acolyte, meiner Meinung nach wurde schon alles gesagt, was gesagt werden kann. Es gibt super Folgenbesprechungen beim Tilo. Air to the Empire hat nochmal ein Fazit gemacht. Also ich würde mal sagen, ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Sache, was heißt es für Star Wars und Lore und so weiter eingehen, sondern wirklich eher einfach mal ein oberflächliches falsche Wort, aber einfach eine Betrachtung, hat mir das gefallen und hat uns das gefallen und was sind so Highlights und Lowlights von der Serie. Aber kurz zusammengefasst vielleicht, worum geht's und was ist das Setting? Acolyte spielt zu Ende der sogenannten High Republic. Das ist eine Ära, die wurde jetzt vor ein paar Jahren eingeführt im Star Wars Canon im Neuen. Das ist quasi die Hochzeit der Jedi, spielt, glaube ich, 100 bis 200 Jahre vor den Prequels, aber da könnte ich mich jetzt schon wieder total in die Nesseln setzen. aber die High Republic ist quasi eine Zeit, in der die Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind, hoch angesehen sind, wirklich überall mitreden, in der Politik, im Militär, nichts ohne sie geht. Und die in Büchern, in Comics und in Young Adult Romanen im Moment schon erzählt wird. Also wer quasi auf die Zeit Lust hat, da gibt's noch deutlich mehr zu lesen zu dem Thema. Naja, und in der Serie geht's um eine Person, die OSHA. Jetzt muss ich aufpassen, was ich erzähle, um nicht zu spoilern für die Leute, die es trotzdem noch schauen wollen. Und OSHA ist, ihre Geschichte wird erzählt, zum einen im Jetzt, aber zum anderen auch in der Rückschau, denn sie war, so viel kann man glaube ich sagen, eine Jedi-Anwärterin oder Schülerin. Ja,
ja, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, ja, ohne, also minimalste Spoiler müssen wir ja machen, sonst kann man gar nicht reden.
Genau, und sie befindet sich jetzt eigentlich erstmal, sag ich mal, in Anführungszeichen Exil, also sie ist quasi, sie hat mit der Welt nichts mehr zu tun, will nichts mehr zu tun haben. Sie ist eine Mechanikerin. Mechanikerin, da gibt es einen eigenen Eindruck, wie das heißt.
Mechnik.
MacNack, genau, danke, dass du das sagst. Ja, und wird dann aber wieder reingezogen in die ganze Sache, weil nämlich ein Mord oder eine Mordserie an Jedi passiert und sie ist eine Verdächtige, weil die TäterInnenbeschreibung genau auf sie zutrifft. Und dann haben wir so eine Art, ja, was ist es? Wir haben erstmal so ein bisschen, würde ich mal sagen, ein Krimi, denn es geht darum, wer ist die Mörderin? Ist es sie oder ist es jemand anders? Und dann entspinnt sich darum herum nochmal eine ganz andere Storyline. Warum hat jemand diese Jedi die überhaupt im Visier? Was haben die in der Vergangenheit vielleicht eventuell verbrochen? Ist es eine Rachegeschichte? Und gleichzeitig erzählt uns die Geschichte aber auch noch die Verführung der dunklen Seite, sage ich mal, ja, um da jetzt wirklich Light-Spoiler zu haben. Und da ist also relativ viel drin. Und ich würde vielleicht eine Sache vorne wegschieben. Meiner Meinung nach wurde die Serie vor einigen Jahren und im Marketing so ein bisschen angekündigt als Erzählung rund um einen Sith oder den Fall eines Jedi oder einer Jedi zu einem Sith. Ja, und da hatte ich ehrlicherweise eine ganz andere Erwartungshaltung, was die Tonalität dies an die Serie angeht und den Fokus, weil ich hatte wirklich gedacht, wir erleben hier eine richtig düstere Story, wo es darum geht, wie jemand wirklich der dunklen Seite verfällt und kann man sagen, wir erleben das, aber meiner Meinung nach überhaupt nicht so, wie es mir hätte gewünscht. Aber das ist natürlich mein eigenes Problem. Aber vielleicht, bevor ich jetzt weitergehe, Mo, wie fandest du denn die Serie? Weil du hast sie auch vorgeschlagen, ja.
Also ich fand sie im Großen und Ganzen gut. Also ich fand das zum Beispiel erfrischend, dass die 100 Jahre ungefähr vor Episode 1 spielt, wo natürlich das Autorenteam wahrscheinlich relativ frei war, was zu schreiben. Ich fand die Episodenlänge gut. Wir kommen nachher ja auch zu Ringe der Macht. Also ich fand hier die Episodenlänge von circa 30 Minuten gut. Ich fand auch immer wieder schön, dass es so ein paar klassische Star Wars Momente gab. Eine Bar, eine Kantina, auch mal so eine kleine Schlägerei, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ich fand auch den Anfang irgendwie ziemlich nice, da Osha da als in Anführungsstrichen Ölschmiererin. Und dann kam auch dieses Alien-Volk vor, die doch auch diesen französischen Akzent mal hatten. Mir fällt gerade nicht ein, wie die heißen. Und ich fand den Krimi-Plot, mir persönlich hat das irgendwie ganz gut gefallen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeholt, weil es tatsächlich so ein bisschen so ein Klassiker ist, ne? Eine Person, hier die Osha, wird verdächtigt, sie hat natürlich kein Alibi, die sie verhaften, sagen, ja, wir tun hier nur unsere Pflicht, wir ahnen schon, du bist vielleicht gar nicht schuldig. Und wie gesagt, ich fand, es gab, ich kann auch teilweise natürlich die Kritik nachvollziehen, aber es gab, fand ich, auch viele schöne Momente, zum Beispiel das auf diesem Gefängnisschiff, das fand ich persönlich ganz witzig, das will ich jetzt gar nicht so im Detail sagen, wo da dieser eine Typ da plötzlich da in diese Kapsel gesprungen ist. Also das hat mir beispielsweise gut gefallen.
Ehrlicherweise, seit du die Serie vorgeschlagen hast für heute, überlege ich, wie finde ich sie denn jetzt eigentlich abschließend? Und ich glaube, unterm Strich muss ich abschließend sagen, ich finde sie weder richtig schlecht noch richtig gut. Also wir sind hier eher einfach im Mittelfeld, aber wahrscheinlich für mich im unteren Mittelfeld. Aber ich will sagen, deswegen habe ich da am Anfang nochmal gesagt, mit der Erwartungshaltung, ich glaube, vieles kommt daher, dass ich einfach was anderes erwartet habe. Und gut, das kann ich zwar jetzt eigentlich dem Marketing so ein bisschen in die Schuhe schieben, aber letztlich ist es ein eigenes Problem, ne, wenn die Erwartungshaltung nicht passt.
Und soll ich mal dazwischen kurz sagen, zum Beispiel bei mir war die Erwartungshaltung auch eigentlich sehr neutral. Also ich bin eigentlich bei der Star Wars Bubble gar nicht so wirklich drin. Ich habe da im Grunde fast nichts mitbekommen. Ich habe eigentlich die Serie angemacht und einfach geguckt, ne?
Ja, und das ist manchmal ja auch der richtige Weg, ja. Ich würde jetzt sagen, ohne da jetzt einen Punkt vorwegnehmen zu wollen, den du auch schon in unsere Notizen reingeschrieben hast, man muss natürlich aufpassen, ich habe es genau wie du das Gefühl, dass bei Star Wars man sehr gerne Sachen kritisiert, die man rein theoretisch eigentlich bei jeder Fantasy- oder Science-Fiction-Serie kritisieren könnte, weil wir müssen uns damit abfinden, dass Dinge unlogisch sind, wenn man möchte, ja, und dass es immer Logiklöcher gibt. Das ist also, da ist wahrscheinlich wirklich, ist man sehr, sehr einseitig. That being said, wie der Engländer sagt, würde ich immer noch sagen, dass das bei Ahsoka sag ich schon, bei Acolyte, meiner Meinung nach 2, 3, 4 Momente zu viel sind, wo ich sage, es ist, wie die Personen sich verhalten, ist absolut unlogisch, auch innerhalb des Konstrukts, mit dem wir es zu tun haben. Dinge, die für mich zu einfach von A nach B gehen, also und dann letztlich Dinge, die auch einfach handwerklich und ich meine jetzt hauptsächlich so schauspielerisch, aber auch vielleicht drehbuchtechnisch, für mich persönlich als jemand, der das selbst überhaupt nicht kann, zu einfach umgesetzt sind. Also ich sag mal ganz, ganz klar zum Beispiel diesen Twist für die Auflösung, den hat man ja meilenweit kommen sehen eigentlich, ja. Und deswegen gab es für mich oftmals so Szenen, wo ich mir dachte, das wirkt jetzt schon fast ein bisschen komisch, dass man uns jetzt innerhalb der Serie das noch so ein bisschen als Mysterium verkaufen will und wir eigentlich alle schon wissen, was los ist, ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir springen quasi zwischen der Jetztzeit der Person und ihrer Vergangenheit. Und ein, zweimal gibt es da vom Masken technisch, ja, wo jemand auf alt oder auf jung geschminkt wird, sozusagen, wo ich mir sage, das kann nicht passieren, dass sowas so amateurhaft aussieht in einer Serie für 200 Millionen US-Dollar, ja. Ich erwarte ja nicht wirklich, wie gesagt, nicht alles ist immer hundertprozentig perfekt, aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, wie sind die im Schneideraum niemand aufgefallen, ja, und das ist dann, und da war für mich einfach zu viel, das hat mich oftmals rausgerissen, ja, das, was mich wirklich genervt hat. Ich kann sagen, einfach als konkretes Beispiel die Opening-Szene, das ist ja noch kein Spoiler, ja. Mhm. Wir sehen am Anfang eben, wie der erste Mord an einem Jedi passiert oder an einer Jedi, und zwar ist es gespielt von Carrie Ann Moss, ja.
Ja.
Auch da wieder, ja, bisschen Trailerbait, wobei sie hat dann später noch ihre Auftritte. Und da am Anfang kommt es dann zu so ein bisschen so, ich würde sagen, so ein bisschen so eine kleine Zeremoniell vor dem Kampf/Mord, wo sie dann so sagt, greife mich an mit all deiner Macht oder sowas in die Richtung. Und die Szene wirkt so übertrieben und so hölzern, dass ich erst dachte, ich dachte wirklich erst kurz, das ist irgendwie so ein Gag oder irgendwie, keine Ahnung was, oder so ein Insider, aber das war halt ernst gemeint in dem Moment, ja. Also ich dachte, ein Gag oder Insider innerhalb der Serie zwischen den Personen, die da spielen oder sowas, ja. Aber es halt, im Nachhinein stellt sich raus, es war wirklich ernst gemeint, diese Ansage. Und so waren für mich so ein, zwei, drei Sachen, wo ich sage, also die haben mir dann wirklich so ein bisschen die Nummer versaut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt auch wirklich ein paar Highlights, zum Beispiel gibt es einen Charakter namens Kimia, der, würde ich sagen, von der Rolle und auch vom Schauspiel wirklich rausragt und auch den Charakter Sol, das kann man sagen, das ist der ehemalige Meister von Osha und Sol wird gespielt von dem Hauptdarsteller auch aus Squid Game.
Jo.
Und der macht wirklich, der spielt wirklich richtig gut, vor allem muss man da immer beachten, der kann eigentlich gar kein Englisch, was man leider hört, aber dafür ist es halt einfach das Schauspiel wirklich wieder überragend, ja, und das sind so Sachen, die finde ich wieder gut.
Es ist ja auch wirklich schwierig, so eine Serie, ne, die so ein Medienecho auch bekommen hat, irgendwie fair zu bewerten, ne? Ich habe ein bisschen gedacht, oder nee, ich habe mir ein bisschen Beispiel genommen. Ich höre ja sehr gerne den Podcast Trek am Dienstag. Und wenn die Star Trek Folgen bewerten, gucken die immer in erster Linie darauf, war ich gut unterhalten oder war man gut unterhalten erstmal von der Folge. Und das trifft bei mir auf jeden Fall zu. Und bei mir kamen auch immer wieder Charaktere vor, wie du jetzt gerade auch sagst, der Kirin, der manchmal auch der Stranger genannt wird, die ich einfach cool fand. Also ich persönlich fand auch interessant, man hat ja schon, auch das glaube ich kann man ruhig ohne Spoiler sagen, man hat ja Darth Vader mit seiner faszinierenden Maske, man hat dann Kylo Ren mit einer außergewöhnlichen Helmmaske und man hat jetzt hier eigentlich einen dritten Charakter mit so einer Maske, die mich fast so ein bisschen an Venom oder so erinnert und ich fand die Maske irgendwie cool. Wie fandest du die denn?
Erstmal, die hat wirklich ein cooles Design, ja. Mhm. Ob das jetzt in die Welt reinpasst, für mich war die so ein bisschen zu sehr Manga ist das falsche Wort, aber irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, aus unserer Kultur irgendwie. Keine Ahnung, ich kann es schlecht beschreiben. Ja,
ich weiß, was du meinst. So ein Grinsen oder ja. So ein Grinsezähne.
Ja, also ich zum Beispiel als Fortnite-Character, ja, würde die super funktionieren. Mhm. aber da fand ich so ein bisschen, ha, und das haben wir übrigens öfter. Wir haben, ich glaube, das ist nicht bei der Serie, das war bei Ahsoka, dass wir auch so einen diesen einen Inquisitor haben, der so fast aussieht wie aus Dark Souls oder aus Elden Ring, ja, wo ich sag, Und das ist jetzt auch wieder was, was ich sage, ist total schizophren, weil Star Wars ist in vielen, an vielen Stellen ist es ja einfach nur Style, ja. Und vor 40 Jahren war das halt der beste Style, den man machen konnte, war eben noch, was wir damals gesehen haben mit Stormtrooper und Darth Vader. Und heute ist der Style halt ein bisschen anders, ja. Das kann man also auf der einen Seite eigentlich nicht vorwerfen, aber irgendwie trotzdem kommt es so vor, als ob manche Sachen einfach nur gemacht werden, weil sie cool aussehen. Aber passen sie dann wirklich zu dem halt mittlerweile seit 40 Jahren existierenden Designsystem sozusagen, was wir in Star Wars haben? Nicht so unbedingt. Aber das ist, würde ich sagen, keine Kritik. Ja, ich find's trotzdem irgendwie eine coole Maske und die Maske erfüllt ja auch einen Zweck und eine Funktion, die uns auch ganz cool erklärt wird. Von daher passt es für mich dann eigentlich unterm Strich.
Ich glaube auch die Schwierigkeit natürlich auch in der Kunst ist, schon irgendwie was Ähnliches zu machen, was die Leute wollen, aber es auch weiterzuentwickeln, ne? Also, weil ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, es gab doch mal so einen Musiker, der hat immer Lieder gemacht mit einem Banjo im Hintergrund. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Der ist mega bekannt. Und dann hat der irgendwie ein Album gemacht ohne Banjo. Und dann wollte es keiner mehr haben. Ja, und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, ne? Dass man irgendwie versucht, neue Sachen, gleichzeitig aber auch das, was die Fans wollen. Und das ist, glaube ich, der Spagat, ne?
Ja, das plus du hast, glaube ich, bei Star Wars wahrscheinlich so extrem wie bei keinem anderen Franchise noch das Problem, dass du baust quasi auf 40 Jahre Geschichte auf, die es schon gibt und 40 Jahre Geschichten auch, die es schon gibt, ja. Und du hast quasi Millionen von wirklichen absoluten Lore-Experten weltweit, ja. Und das heißt, du kannst dich gar nicht so frei bewegen, weil immer, es wird immer jemand sein, der sagen, aber eigentlich gab es vor 30 Jahren hier den Band XY und da stand aber schon das passt gar nicht, ja. Und die Diskussion gab es ja dann zum Teil rund um Acolyte auch, ja. Wo ich mir immer sage, das finde ich immer so ein bisschen müßig, wenn die Leute dann auf einzelnen Wikipedia-Artikeln rumreiten und sagen, ja, aber hier der Charakter ist eigentlich so viele Jahre alt und nach der Szene müsste er jetzt so alt sein, das passt ja alles gar nicht. Oder, keine Ahnung, früher hat er die Narbe links gehabt, jetzt hat er es rechts. Was ist denn das? Das kann man nicht anschauen. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Gefahr, die du hast. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, habe ich schon mal in einer meiner allerersten Folgen ja gesagt, die Fanbase von Star Wars beschert dir halt auch einen Milliardenumsatz. Da musst du halt auch ein bisschen, die musst du halt auch ein bisschen handeln dann einfach. Das gehört zum Job dazu. Ja,
ja, und ich glaube, solche Debatten gibt es ja zum Beispiel bei Warhammer auch. Und da habe ich zum Beispiel mal gelesen, dass da man sich den Kanon auch ein bisschen dadurch festigt, dass man sagt, dass bestimmte, also jetzt innerhalb der Welt, bestimmte Beschreibungen ja auch immer aus einer bestimmten Perspektive sind. Also zum Beispiel bei Warhammer ist ja ganz bekannt der Imperator. Und es gibt tatsächlich einen Roman, wo jemand mit dem Imperator gesprochen hat, ihn gesehen hat. Aber das hat man im Nachhinein so erklärt, dass der halt dann da war und es kam ihm auch so vor. Und der Imperator ist ja auch ein mega mächtiger Magier bzw. Psioniker. Und es kam dem halt einfach so vor. Und so ja, verhindert man ja auch, dass du so Brüche hast in der Lore, ne?
Okay, die Lore ist, glaube ich, mindestens so umfangreich wie die Star Wars Lore, ja. Aber ja, vielleicht hat die einen anderen Ansatz. Also, aber nochmal, das ist für mich immer die billigste Kritik, ja. Also, weil du findest immer irgendwas, was nicht passt, ja. Ich finde, davon muss man sich ein bisschen lösen. Ja, also, aber trotzdem, keine Ahnung, du kennst ja, manchmal guckt man was und man kann am Schluss gar nicht so wirklich den Finger in die einzelne Wunde legen. Man kann nur sagen, das Gesamtpaket hat einem jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig gefallen. Und dann findet man immer genug Beweise sozusagen dafür. Von daher, ich kann eine ganze Liste durchgehen, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so zielführend.
Ich glaube auch. Ich glaube, es ist ja auch ein Stück weit subjektiv. Wir kommen ja auch später zu Ringe der Macht. Aber da würde ich fast jetzt schon sagen, ich finde The Acolyte deutlich besser als Ringe der Macht. Also das kann ich vielleicht an dieser Stelle fast schon mal verraten.
Auch da, ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich bin beim Herr der Ringe oder bei Tolkien bin ich wesentlich weniger investiert. Aber lass uns da später drüber sprechen.
Sorry.
Ich finde, man kann so oder so sehen. Ich wollte noch eine Sache, dass ich es nicht verliere im Kopf oder vergesse im Kopf, weil wir haben am Anfang oder habe ich ja groß angekündigt, irgendwie Hexen als Trendthema 2024. Und das haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig kurz besprochen hier in Acolyte. Ohne auch da wieder zu tief ins Detail zu gehen wegen Spoilern, aber wir haben ja wirklich auch absolut klassisch wieder die Hexen. Also wir haben zum einen, was wir in Tales of Empire schon gesagt haben, es gibt eben die Hexen von Dathomir und so weiter. Und wir haben hier einen Hexenzirkel und der Hexenzirkel wird ja in einer Folge, also wirklich in allerklassischster Disney-Hexenmanier präsentiert mit Musical-Nummer und so weiter.
Aber ich fand diese Folge spannend. Ich versuche das mal ohne Spoiler zu sagen. Ich fand da spannend, dass da ja eigentlich um Kinder konkurriert wird. Das heißt, man hat Kinder, die magiebegabt sind und eigentlich hat man zwei Parteien, zwei Institutionen, auf der einen Seite den Hexenzirkel, auf den anderen die Jedi, die beide Interesse haben an diesen Kindern. Und natürlich kann man entweder die Zuordnung erzwingen oder man kann natürlich die Kinder, sag ich mal, anlocken. Und das fand ich irgendwie doch ziemlich spannend.
Das war tatsächlich, fand ich, auch eine der besseren Sachen an der Serie. Ich würde aber sagen, dass für mich meiner Meinung nach die Serie dann zu sehr Partei ergreift, weil ich finde, und vielleicht, jetzt kommen wir bei dem Thema, dass ich ein bisschen damit hadere, dass man hier versucht, ein bisschen die Jedi und den Jedi-Orden zu sehr meiner Meinung nach schlecht aussehen zu lassen, ja. Und ich würde sagen, die Hexen kommen für mich im Vergleich dazu ein bisschen zu gut weg. Und ich finde, da bekleckert sich keine der beiden Seiten wirklich mit Ruhm in diesem Kampf um die Kinder. Aber das kann auch wieder so ein bisschen einfach jetzt zu sehr meine subjektive Wahrnehmung sein. Aber ich finde es ein, also ich würde sagen, das finde ich auch ein interessantes Thema, das ja mittlerweile auch in manchen, gerade in High Republic, nee, Quatsch, nicht in High Republic, aber in einem anderen Buch wurde das schon mal aufgemacht, dass es natürlich auch eigentlich nicht so cool ist, dass Jedi durch die Galaxie fliegen und Kinder einsacken, von denen sie denken, dass sie machtsensitiv sind, ja.
Genau, und ich sag mal, ich sehe da zahlreiche Parallelen zu ganz vielen Sachen. Zu Warhammer könnte man das hier sehen. Oder auch in vielen Fantasy-Welten, zum Beispiel auch bei Das Schwarze Auge, gibt es einmal die offiziellen Magier, die heißen bei Das Schwarze Auge zum Beispiel Akademie-Magier, die haben eine Lizenz zum Zaubern und es gibt halt welche, die haben diese Lizenz eben nicht. Ne? Mhm. Und das ist ja hier auch ein gewisses Thema, ne?
Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon gesagt haben, ne? Wer darf die Macht benutzen überhaupt? Mhm. Und wer entscheidet das überhaupt, wer das darf? Und wir sind hier wieder, High Republic. Wir sind jetzt hier quasi in einer Zeit, in der die Jedi für sich das natürlich beanspruchen, ja. Und den Bogen sollte man vielleicht noch spannen. Ich glaube, die Serie soll natürlich auch ein bisschen, also hier setzt jetzt ja quasi der Untergang der Jedi so ein bisschen ein oder der Verfall der Jedi, weil in den Prequels ist es ja auf jeden Fall Orten, wo man sagen würde, also das ist nicht das leuchtende Exempel für die Zivilisation in der Galaxie. Ne? Und hier geht es so ein bisschen los, weil ich sie natürlich, das muss man sagen, und ich finde, das ist auch cool umgesetzt, die sind natürlich total überheblich. Ja. Und ich persönlich habe sowieso, ich hätte immer ein großes Problem mit dieser starken Vermischung von irgendwie Kirche oder einer kirchenartigen Institution und dem Staat. Und das ist ja natürlich, die reden ja überall mit, wo man sagen würde, ja, was habt ihr eigentlich mit der Demokratie zu tun? Ja, ihr seid irgendwie in Orden, haltet euch mal raus, ja.
Es wird ja zumindest immer dadurch gerettet, dass ja eigentlich dieser Sol oder Soul auch so ein toller, sympathischer, menschlicher Charakter ist. Ne? Da wird natürlich schon so das Jedi-Herz irgendwie auch gezeigt, ne?
Ja, das stimmt. Er ist natürlich, er steht dafür ein bisschen. Und ich finde natürlich schon, also ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ganz cool erzählt werden. Wir haben ja dann auch nochmal den anderen Charakter, jetzt hätte ich mal nebenher den Namen nochmal raussuchen sollen. Die Schauspielerin ist ja lustigerweise auch die Frau, glaube ich, der Regisseurin, aber wie heißt sie denn? Rebecca irgendwas heißt die Schauspielerin, glaube ich. Oh Gott, das ist, wenn man nicht vorbereitet ist. Venestra Rogue ist der Charakter und Rebecca Henderson die Schauspielerin. Ich finde zum Beispiel Venestra, die hat ja auch eine sehr doppeldeutige Rolle. Oder keine doppeldeutige Rolle, aber sie ist auf jeden Fall auch irgendwo zwischen den Fronten, würde ich mal sagen. Und hat da sehr politische Ränkespielchen am Laufen und so weiter. Und das sind so die Versatzstücke, die mir eigentlich ganz gut gefallen, ja. Ja, also ich glaube, am Schluss ist es wie in Star Wars thematisch angelegt, Licht und Schatten, würde ich mal sagen, ja, bei der Serie.
Super finde ich aber, dass wir einfach auch, finde ich, total sachlich und aber auch irgendwie persönlich darüber geredet haben, weil teilweise, was ja in den Medien los war, das hat ja sogar die Öffentlich-Rechtlichen das sogar schon mitbekommen. Da hat sogar, glaube ich mal, BR2 sogar darüber berichtet, ne, dass das richtig krass auch online zuging. Und daher finde ich es eigentlich total super, dass wir nicht im Podcast einfach mal aus Fansicht oder aus subjektiver Sicht einfach darüber sachlich gesprochen haben.
Ja, finde ich auch. Und ich finde, das muss man auch machen. Also ich finde immer, es gibt ja auch Leute, die sagen, sie wollen nur quasi das Positive oder über das Positive berichten. finde ich auch nicht den richtigen Ansatz, weil ich finde, dann gibt man den Leuten, die um des negativen Willen schlecht berichten wollen, quasi den Raum, den sie sich nehmen. Ja, man muss schon, glaube ich, gut Kritik anbringen, wo sie angebracht ist. Aber ja, was bei Acolyte und bei ein paar anderen Serien, bei Agatha All Along wird es ja auch so ein bisschen versucht, ist halt leider schon diesen Kulturkampf, der ja mittlerweile in allen westlichen Ländern irgendwie so ein bisschen tobt, und die Deutungshoheit da reinzubringen. Und ich finde, das ist was, das braucht man nicht. Und wenn man sich jetzt das Rating von Acolyte anguckt, ich glaube, das steht bei einer 4,3 oder sowas immer bei IMDb, ist natürlich ganz klar nicht der Qualität der Serie geschuldet, sondern einfach der Tatsache, dass da viele Leute ein grundsätzliches Problem haben und deswegen einfach mit einer 1 bewerten. Ja. Und das ist natürlich traurig.
Ja, weil das hat, finde ich, so einen Stil, als würde man in den Supermarkt gehen und würde sich irgendwie ein Obst oder Gemüse angucken, was man nicht mag, und würde sich dann beschweren, warum führen sie denn das?
Ja, ja,
also genau. Das verstehe ich an der Sache oft nicht.
Ja, ich will gar nicht zu tief in dieses Fass reingehen, weil das ist natürlich immer eine Diskussion, glaube ich, die wahrscheinlich viel mehr Raum benötigt, um die vernünftig zu führen. Und ich glaube, wir sind uns eh relativ einig in der Sache, ja. Aber ich finde einfach auch diese Kritik, die eben dann von, ich würde mal sagen, kann man sagen, meistens eben so rechter Seite reingebracht wird, ist natürlich auch total albern. Und dann wird sich eben an so Fakten aufgehangen, um eben quasi die eigene politische Agenda da reinzubringen. Hm. Und da würde ich vielleicht eine kleine Sehempfehlung noch geben. Ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch Red Letter Media, den YouTube-Kanal.
Nee, aber ich schreibe es mir gerade auf.
Die sind quasi groß geworden, die haben damals nach Episode 1, glaube ich, einen 9 Folgen langen Verriss gemacht zu Episode 1 und warum das so schlimm ist. Und haben meiner Meinung nach damals schon so ein bisschen die Ursünde begangen, dieses Hatens, ja, also ich verstehe, warum die Episode 1 nicht mochten, ich mochte es auch nicht, aber die haben wirklich dieses, okay, wir breiten total alles aus. Aber die haben jetzt neulich eine Folge gemacht, wo sie auch sagen, naja, alle beschweren sich drüber, dass jetzt mittlerweile bestimmte Themen in den Serien vorkommen oder in den Filmen und jeder sagt, woke waren und was weiß ich was, aber man muss halt einfach sehen, alle Serien, alle Filme, ja, spiegeln immer so ein bisschen den Zeitgeist wider und was die Leute, die es machen, beschäftigen, ja. Und wenn wir uns angucken, damals in den 60ern, 70ern, ist fast alles irgendwie Antikrieg oder Vietnamkrieg oder sowas gewesen, ja. In gewisser Weise, weil das einfach damals die Leute beschäftigt hat. Dann in den 80ern, dann haben wir halt irgendwie alles rund um Russland und Kalten Krieg, das hat die Leute beschäftigt. In den 90ern kann ich es jetzt gar nicht sagen, gefühlt war das irgendwie so ein bisschen so eine Ausnahmezeit, weil da jeder war gut drauf, ja. Und jetzt ist es halt ein Thema, was die jungen Leute heutzutage beschäftigt, die in den Positionen sind. Da kann man jetzt persönlich sagen, ich finde, das ist nicht so wichtig oder das ist nicht mein Hauptthema, aber mein Gott, es ist halt für die Leute wichtig, die bringen das irgendwie rein und es tut ja auch keinem weh. Ja, also ich verstehe die Schärfe nicht, die da immer reinkommt.
Ja, ehe wir da uns wahrscheinlich verlieren in dieser Debatte, sollen wir auf die nächste Serie eingehen?
Ja, rette mich, genau. Wir gehen in die nächste Serie, die du mitgebracht hast.
Dann rufe ich einfach zu mir, meine X-Men. Nein, es geht jetzt um die Serie X-Men 97 und die erste Folge heißt auch tatsächlich zu mir, meine X-Men, weil das ja der legendäre Ausspruch ist von dem Professor X. Ja, die Serie erschien mit 10 Episoden, a 30 Minuten. Ein total toller Vorspann, der wirklich total retro ist und auch an die Originalserie super erinnert, mit einer sehr schönen Musik. X-Men 97, ja, es geht um die klassischen X-Men, wie man sie kennt. Wolverine, Storm, Gambit, Rogue und wie sie alle heißen. Und die Serie ist sehr komplex. Man könnte vielleicht fragen, zu komplex, aber das hat mir teilweise gut gefallen, weil auch komplexe Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, wenn jetzt der Xavier nicht mehr wäre, wäre Magneto ein guter Ersatz oder so. Und es kommen auch sehr viele, alleine schon bei den Superschurken kommen so viele vor, Trask, Mojo, Mr. Sinister, Bastion und. Wie war es denn bei dir? Fandest du das auch so komplex oder fandest du es ging?
Also ich muss jetzt erst gleich schon mal wieder eins vorab schicken, was mich wahrscheinlich schlecht dastehen lässt. Ich dachte, wie du die Serie aufgebracht hast, dass ich die noch gar nicht geguckt habe. Dann bin ich in meinen Account rein, habe gesehen, ich habe irgendwie schon fast alle Folgen geguckt gehabt. Ich glaube 8 von 10 oder so. Und dann frage ich mich wirklich, wann und wie habe ich die geschaut? Also das muss irgendwie gewesen sein, wie ich nebenher keine Ahnung was gemacht habe. Und hat es quasi, ich habe es wirklich alles vergessen, habe dann jetzt nochmal die ersten 3 geschaut. Und ich muss sagen, im Rahmen dessen, was man da jetzt ja als Klasse Comic-Umsetzung so erwarten kann, hat mir das richtig gut gefallen. Komplexe Themen. Ich meine, insgesamt ist halt X-Men, ist ja ganz klassisch, ist ja wirklich so eine Analogie oder ja, Analogie auf den Rassismus. Ne? Damals, ich glaube, wann ging das los? In den 60ern oder 70ern mit X-Men war das natürlich noch viel schlimmer, als jetzt leider immer noch schlimm genug ist. Also von daher, da haben wir ein Thema und daraus ergeben sich ja die ganzen angrenzenden Themen, die ja mit Magneto auch als Charakter so ein bisschen angelegt sind und seiner Geschichte. Quasi was, ja, Völkermord im weitesten Sinne, ne? Also im Prinzip, wenn ein Teil der Bevölkerung den anderen irgendwie mindestens mal am liebsten einkerkern würde, am allerbesten aber umbringen und so weiter, ja. Dann Identität, ne? Wo gehört man dazu? Das sind schon einige Sachen drin. Aber für mich persönlich hat das eigentlich auch gut funktioniert, als ich gucke einfach nur mal irgendwie ein paar Superhelden zu, wie sie Bösewicht vermöbeln.
Es wird halt auch einfach cool aufgelockert, ne? Also meine Lieblingsfolge ist ja die Folge Motendo, wo ein Superschurke namens Mojo, das ist so eine Art Alien, so ein gelber Alien, der macht quasi Nintendo, der heißt halt Motendo, dann werden die da so reingezogen, ein bisschen so wie bei den Jumanji-Filmen mit The Rock, und dann sind die da wirklich in so einem 16-Bit-Videospiel und teilweise wird das dann auch in so einer 16-Bit-Retro-Grafik einzelne Szenen so gezeigt und diese Folge ist einfach nur abgefahren. Also ich finde, selbst wenn man nur die Folge guckt, hat man da echt schon viel Retro für wenig Geld.
Also was mir aufgefallen ist bei der Serie, ist jetzt nochmal, dass viele Sachen, die in einer Realfilmumsetzung oder Live-Action-Serie total cringy wären, die funktionieren halt im Comic-Format. Ne? Also da sind ja zum Teil One-Liner dabei oder Dialoge, die funktionieren einfach nur, weil du das als Cartoon siehst und da alles total übertrieben ist. Und da komme ich mal wieder zu einer von meinen berühmten Theorien. Die X-Men-Filme waren ja zum Teil eher Flops, ja. Mhm. Und auch die Charaktere, die da drin sind, zum Beispiel Gambit ist jetzt ja auch in Deadpool vs. Wolverine mit dabei. Aber im Prinzip sind die Charaktere da, die findet man ja immer so ein bisschen weird. Ne? Die sind nicht so wirklich cool. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Art, wie die X-Men sind, das ist in diesem Uncanny Valley, wenn du die in Real-Life-Action sehen würdest, weil die einfach, ja, es ist schon ein bisschen strange, aber als Comic funktioniert's halt einfach. Da findest du jemand, der mit Flügeln durch die Welt fliegt, ist okay, oder jemand, der eben Spielkarten durch die Gegend wirft und so eine komische Maske anhat. Das funktioniert im Comic, funktioniert das, und in Real-Life irgendwie wirkt's dann immer ein bisschen strange. Aber, ich find's eine coole Serie auf jeden Fall, ne?
Und gerade die Figur Gambit, die funktioniert in dieser Serie so gut, was der da für Moves, was der da für Action macht, das kann man jetzt ja ohne Spoiler gar nicht verraten. Es wird auch teilweise ein bisschen tragisch oder sehr tragisch rund um Gambit. Also das ist schon spannend, ne? Und es sind auch, glaube ich, manchmal so kleine Meta-Kommentare, weil gerade in dieser Folge, die ich gerade schon beschrieben habe, dieser Superschurke Mojo, der ernährt sich ja von Einschaltquoten. Das heißt, wenn er schlechte oder geringe Einschaltquoten hat, dann ist er so ganz dünn und er erzeugt dann durch dieses Videospiel gigantische Einschaltquoten, quasi wie so ein Streamer bei Twitch oder so, und dann wird er so ganz fett. Und das wird aber dann auch mit so Meta-Kommentaren von den verschiedenen Figuren auch immer wieder deutlich. Und sowas finde ich natürlich irgendwie witzig. Erinnerte mich da sogar ein kleines bisschen an, da haben wir auch mal drüber gesprochen im Podcast, She-Hulk, da war, glaube ich, auch in der letzten Folge auch so etwas.
Ja, genau, She-Hulk ist auch total Meta geworden dann, ja. Fand ich ja, ich weiß gar nicht, was ich damals erzählt, aber ich meine, ich fand es eigentlich ganz gut. Aber genau, und das andere, da haben wir letztes Mal, hatten wir auch schon eine Comic-Serie, ne? Hitmonkey. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ja die Marvel-Leute bei den Serien, da haben die echt ein bisschen mehr Narrenfreiheit. Und deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen kreativer als der Rest. Ja, ich meine, ich hätte auch nachgelesen mal, nochmal, wie ich mich ein bisschen informieren wollte, dass, glaube ich, der Kevin Feige, der so der MCU-Head ist, der hat, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wichtig ist nur irgendwie, dass ihr die Rechte für den Originaltitel kriegt und die alten Sprecher irgendwie. Und ansonsten haben die, glaube ich, machen dürfen, was sie wollen. Und sowas zahlt sich dann halt auch mal aus, ne?
Und wer Nerd ist, kann bei der Serie direkt zum Recherchieren das Smartphone in der Hand halten, weil, also diese ganzen Charaktere, ne, also da, also selbst ich, der eigentlich Marvel-Fan ist, ich kam da teilweise schon durcheinander, weil zum Beispiel alleine Bishop und Cable sind beides Figuren, die von der Jetztzeit in die Zukunft reisen können, sind auch beides bisschen so Revolverhelden, so Art Cyborg-mäßig drauf. Und also wie gesagt, da kannst du wirklich fast recherchieren sofort. Wer ist das überhaupt nochmal gewesen? Ne?
Und jetzt, wo du es gerade sagst, dass da so viele vorkommen, ist, glaube ich, nochmal was, was beim MCU auch immer in den Filmen ein Problem war. Ich glaube nämlich, viele von diesen Helden, die tragen in so einer Gruppe, weißt du, da haben die mal ein, zwei Folgen ihren Auftritt, machen irgendwas Abgedrehtes, da findet man das irgendwie, was sie als Fähigkeit haben, ganz lustig, und dann kommen wieder andere rein. Genauso bei den Bösewichten. Aber ich glaube, wenn die wirklich so einen ganzen Film tragen müssen, als Teil von nur einer Gruppe von 3, 4, dann wird's immer eng, weil dafür haben die nicht genug. Da gibt's wirklich nur die 2, 3 ganz großen Spider-Man und was weiß ich was, die wirklich tragen. Und ich glaube, da hat das MCU immer so ein Problem gehabt, dass sie quasi so Leute aus der 2., 3. Reihe nach vorne schieben mussten und so. So richtig interessant ist es nicht. Aber da, wenn du 20 verschiedene hast, ja, dann hat jeder mal seine 5 Minuten, und ist doch ganz gut.
Ja, und man installiert ja mittlerweile auch so Familienstrukturen, ne? Also das halt, ja, im Grunde, Cable ist ja eigentlich auch der Sohn, ne, von Jean Grey und von Scott, also von Cyclops. Und das ist vielleicht versucht man so da natürlich auch ein bisschen mehr Tiefe so zu kriegen, zumindest ein bisschen, wie man das jetzt in so einem Comic-Medium kann, ne? Tja, jetzt gleich noch der Elefant im Raum.
Also abschließend sagen wir, glaube ich mal, kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken, ne?
Ja.
Genau, ja, und jetzt kommen wir wirklich zum Elefant im Raum. Ringe der Macht, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen oder vorletztes Mal, war jetzt ja ein bisschen Pause, ne? Und ich glaube, inhaltlich muss man nicht wirklich viel sagen, ne? Es geht hier, wir sind bei Tolkien, wir sind bei Herr der Ringe. Vielleicht nochmal für die gar nichts mitbekommen haben. Die Ringe der Macht Serie ist quasi eine Art Mega-Prequel zu Herr der Ringe. Basiert auf, jetzt muss ich aufpassen, es passiert nämlich genau nicht auf dem Silmarillion, aber auf quasi allem anderen, was irgendwie Tolkien geschrieben hat, was dazwischen passiert. Und im wievielten Zeitalter auch immer, ich bin kein Experte, aber erzählt uns quasi den ersten Aufstieg von Sauron und Mordor, bevor er, was wir dann ja mal im Vorspann zu Herr der Ringe sehen oder in den Büchern hören, das erste Mal quasi erlegt wird und den Ring verliert, ja, und ich glaube, insgesamt, ne, Hauptdarstellerin oder Hauptfigur ist Galadriel. Es geht hier im Moment in Staffel 2, es geht um einiges, aber irgendwie auch um gar nichts eigentlich.
Also ich habe im Vorfeld, wir haben uns ja bei der Podcast-Folge ein bisschen abgesprochen, ich war fast schon froh, dass du den Einstieg hier machst zu Ringe der Macht, weil ich finde, es ist mega schwer eigentlich zu sagen. Also natürlich kann man sagen, es geht um Elben, es geht um Zwerge, es geht um Haarfüße bzw. Hobbits, aber es ist schon schwer, das auf den Punkt zu bringen, weil irgendwie geht's auch um Numenor, es geht auch um Orks, das ist schon ein weites Feld.
Ja, aber ich glaube, das Einzige, worum es wirklich meiner Meinung nach das einzig Relevante ist, glaube ich, der Arda, der quasi der Ork, König, Fürst, was auch immer, ne? Der ja quasi seine Kinder, wie er sie auch die Orks nennt, zu einem freien Leben irgendwie bringen will und meint, dass er damit eben gegen die Menschheit und die Elben kämpfen muss, um ihnen quasi ein Existenzrecht oder eine Existenzmöglichkeit zu verschaffen. Das heißt, er zettelt jetzt quasi einen Krieg gegen die Elben an, die wo auch immer da jetzt gerade auf der Karte sind. Ich glaube, das ist so das Herzstück. Und dann nebendran haben wir die anderen Stränge, die sich da bewegen. Ich glaube, eins, was kein Strang ist, Arda befindet sich dann auch so ein bisschen im Zweikampf mit Sauron um die Macht und den Führungsanspruch gegenüber den Orks und Mordor. Und dann haben wir nebenher Numenor. Wir erleben den Fall von Numenor. Und ich will jetzt nicht zu flapsig und zu abwertend sprechen, aber ich glaube, ein Grundproblem für mich ist, dass so viele Sachen parallel passieren, aber in allen diesen Sachen auch wiederum so wenig, dass es wirklich schwer ist, selbst für jemanden, der das besser könnte als ich, hier konsistent und stringent zusammenzufassen, was in Staffel 2 eigentlich Phase ist.
Es fehlen, finde ich, auch die Kausalzusammenhänge. Also es fehlt sowas, dass zum Beispiel klar wird, weil, also jetzt, ich sage zum Beispiel, es ist aber nicht so, weil in Numenor das passiert, passiert bei den Elfen das, und weil bei den Elfen das passiert, passiert bei den Haarfüßen das. Also das wäre ja irgendwie cool, aber das ist eben leider nicht so.
Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich dich ganz am Anfang gefragt hatte mit deiner Sicht, und ich will wirklich, es ist immer das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man versucht zu erklären, wie Leute eigentlich hätten was machen sollen, ja, also wie das Drehbuch eigentlich hätte sein müssen oder so. Aber was ich mal sagen kann, was nicht funktioniert, ist, es kommt für mich so vor, als hätte man diverseste Versatzstücke, von denen man sagt, die müssen wir reinmachen, weil das die Leute von Tolkien erwarten oder weil sie das von Herr der Ringe Spin-off erwarten. Das heißt, wir brauchen irgendwas Hobbit-mäßiges. Es gibt aber noch keine Hobbits, also bauen wir diese Haarfüße, das sind ja quasi Hobbits, nur ein bisschen anders, und lassen die irgendwas Putziges machen. Das ist mal das eine. Dann müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir die Elben unterbringen, und die müssen natürlich auch einen guten Kampf haben mit den Orks, also machen wir das mal irgendwie noch. Was finden alle Leute noch cool, und was passiert in der Zeit? Ach, Gandalf. Okay, machen wir Gandalf, müssen wir irgendwie unterkriegen noch, oder irgendwas Gandalf-mäßiges. Und dann, glaube ich, erschwert, zumindest liest man das ja immer wieder, durch die Rechtslage. Also es ist ja so, dass eben bestimmte Rechte vergeben werden an verschiedenste produzierende Firmen. Manche dürfen einen Film machen, andere dürfen eine Serie machen und andere wiederum dürfen vielleicht nur Merchandise machen. Und so wie man das ja hört, hat Amazon relativ beschränkte Rechte an bestimmten Werken von Tolkien gekriegt, aber nicht am Hauptwerk. Hm. Das heißt, man muss sich irgendwie immer so ein bisschen an den Sachen vorbeilawinern, die man gar nicht offiziell erwähnen darf. Und dadurch entsteht so ein ganz, ganz komisches Potpourri, was für mich einfach, keine Ahnung, also ich, Staffel 1 hat für mich noch einen gewissen Appeal gehabt, aber in Staffel 2, finde ich, ist jetzt wirklich die, keine Ahnung, kommt irgendwie nichts mehr zusammen. Ja. Und ich finde, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine ist, in Staffel 2 hat man meiner Meinung nach sehr, sehr oft versucht, sich an den Sachen, die wir aus den Herr der Ringe Filmen kennen, zu bedienen. Ja, man hat auf einmal einen End, der da ein bisschen was macht und uns ein bisschen an die Ends erinnern soll. Man hat, glaube ich, einmal ein Palantir irgendwo rumliegen und so weiter. Aber vor allem hat man eben die Geschichte um den Stranger, von dem wir, glaube ich, mittlerweile relativ klar sagen können, dass es Gandalf sein soll, wo wirklich oft 1:1 Dialoge oder Phrasen aus den Herr-der-Ringe-Filmen eingebaut werden, die sich in dem Moment total komisch anfühlen, die meiner Meinung nach nur drin sind, dass die Leute sagen, ach, den Spruch kenne ich doch. Das sagt er doch in Herr der Ringe auch, ist ja super. Ja. Und das ist das eine. Und das andere ist, für mich, Herr der Ringe ist Epos. Ja. Und die Filme leben für mich von den riesigen Schlachten, die wir haben, und von dem gigantischen Scale von allem. Ja. Und hier versucht man es nachzubilden, aber ich fand zum Beispiel den Endkampf quasi der Elben gegen die Orks, also das sind wir wieder irgendwie, keine Ahnung, am Schluss war es 10 gegen 10. Das ist doch für mich, das ist doch nicht, also keine Ahnung, das war für mich wieder total enttäuschend.
Teilweise sind die Sets auch zu leer. Also teilweise will man einem sagen, hier ist eine große Stadt, aber dann laufen da gar nicht so viele Statisten rum. Also mich hat das teilweise so ein bisschen erinnert, manchmal zum Beispiel bei Deep Space Nine, also ich bin eigentlich ein großer Deep Space Nine Fan, aber bei manchen Episoden waren die dann auf so einem Planeten gelandet und dann hieß es, die sind da in der Hauptstadt und dann laufen da irgendwie 5 Mannequins über so einen Marktplatz und das ist nicht sehr glaubwürdig. Und ich sag jetzt mal, vielleicht meine Kritik, vielleicht mal so bei einer Kurzfassung, und ich versuche sie mal ein bisschen danach vielleicht ein bisschen abzumildern. Also ich fand das mit den Elben, ich fand es leider einfach langweilig, wirklich langweilig. Das mit Numenor, ich fand es auch einfach wirklich leider, leider langweilig. Was es abfedern konnte ein bisschen, ich fand eigentlich das mit den Zwergen, das fand ich noch relativ interessant mit Durin den Dritten und Durin dem Vierten und der Konflikt Vater-Sohn, das fand ich noch in Ordnung. Dann fand ich auch eigentlich den Tom Bombadil ganz cool, aber der kam ja gar nicht groß vor. Ich finde auch die Sache mit Ada und mit den Orks eigentlich spannend, aber das kam ja fast gar nicht groß vor.
Also bei den Highlights sind wir uns einig, wobei ich bei Tom Bombadil würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob es das gebraucht hätte da wieder, ja. Jahrelang hast du überall im Internet immer gelesen, ach, der hätte doch in den Filmen sein müssen. Das ist so ein wichtiger Charakter, eigentlich der mächtigste Charakter in ganz auf ganz Mittelerde. Warum ist er nicht da? Und das hat man ihn da irgendwie eingebaut, aber irgendwie auch wieder, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte alles gelesen, indem er auftaucht und weiß das alles genau. Ich habe das quasi nur angelerntes kulturelles Wissen, weil jeder drüber spricht, ja. Aber gefühlt wird er meiner Meinung nach jetzt der Sache nicht gerecht, ja. Und Numenor, weil du genau das, was ich mit dem Scale meinte, mit den Leuten, also Numenor, ja, eins der wichtigsten Königreiche mit den Menschen, die damals ja wirklich extrem advanced waren, ne, die sollen ja alle riesig gewesen sein, kannten sich super aus mit allem, dann wird ihre Königin zu so einer komischen Probetest irgendwie ins Meer geworfen. Das ist quasi ein Putsch. Und in Anführungszeichen, alle Leute kommen, um zuzuschauen, und alle Leute sind so gefühlt 20 Leute, die um dieses Becken drumherum stehen. Ja, also das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Ja, also da müssten viel, viel mehr Leute sein eigentlich. Und ich frage mich, mit den Mitteln, die man ja bei Amazon hat und die da auch reingesteckt wurden an Geld, warum hat man so wenig da, wenn Peter Jackson damals mit viel, viel schlechterer CGI, ja, es geschafft hat, aus 70 Leuten riesige Schlachten zu bauen? Und das ist das für mich, was ich nicht verstehe und was dann das so langweilig macht, ja.
Also ich finde auch wenig eigentlich, um, ja, mildernde Umstände walten zu lassen. Also man könnte vielleicht sagen, na ja, es ist eine Adaption des Tolkien-Stoffs, also als würde jetzt einer im Theater eine Version spielen von Faust, also so, ne? Also das kann man vielleicht noch abmildernd geltend machen. Dann habe ich mich auch gefragt, oder ist dieses etwas Langweilige, ist das Träge vielleicht so ein bisschen so ein Ziel? Weil zum Beispiel in den 90ern gab es ja, sag ich mal, Krimiserien, vielleicht wie Derrick, die liefen am Freitagabend, dann haben vielleicht die Leute sich ein Bierchen aufgemacht und wollten gar nicht so eine große Aufregung. Also vielleicht ist das Ziel. Ich weiß es nicht.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube einfach, da sind wir wirklich bei dem Punkt, dass da meiner Meinung nach irgendwas komplett falsch gelaufen sein muss bei dem ganzen Entstehungs- und Umsetzungsprozess, ja, weil man, also ich verstehe wirklich, wie gesagt, es gibt auf dieses eine Riesenproblem, dass man nicht auf so viel Stoff zurückgreifen konnte, wie man vielleicht müsste, um so. Aber warum muss man sich dann bei Amazon überlegen, wir wollen jetzt hier quasi einen Konkurrenz-Epos zu House of the Dragons oder Game of Thrones aufbauen, wenn wir doch wissen, wir haben eigentlich genug, um so viel draus zu machen? Dann warum muss man von Anfang an sagen, wir wollen 5 Staffeln machen? Das ist wie Lucasfilm, die immer sagen, wir wollen eine Trilogie machen und man weiß überhaupt nicht, was man erzählen will. Ja, also so, das kann ja nicht der Entstehungspunkt sein, zu sagen, wir wollen jetzt 5 Staffeln machen und dann schauen wir mal, wie wir die füllen. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es wieder so ein Konzernproblem quasi ist, dass da jetzt so viele Leute involviert sind, die sagen, wir müssen aber noch dieses und wir müssen aber noch jenes und das muss noch rein und das wollen wir auch noch runterbringen. Und am Schluss hast du irgendwie so einen Mischmasch, ja, der irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ja, und das finde ich, ist traurig. Was ich auch hier wieder überhaupt nicht als Kritik anbringen würde, ist, dass es sich vielleicht vom Originalwerk entfernt. Weil ich meine, wenn man das Originalwerk will, dann soll man einfach die Bücher und die Anhänge lesen. Ja? Wenn man eine Serienumsetzung schaut, muss man davon ausgehen, dass sie ihre Sachen anpassen, dass es für eine Serie funktioniert. Ich finde, das ist immer die billigste Kritik, weil das hätte man den Filmen auch vorwerfen können, dass da einiges verkürzt und angepasst wurde, um es für einen Film gangbar zu machen, sozusagen. Ja,
also wie gesagt, mir fehlen leider teilweise einfach die Worte. Manche Folgen gehen ja auch, glaube ich, bis zu 76 Minuten. Und wenn da jetzt zumindest noch irgendeiner gesagt hätte im Schnittraum oder so, wir deckeln die Folgen auf 45 Minuten, ich glaube, das wäre sogar eine Verbesserung gewesen. Weil manche Folgen, zum Beispiel die Folge 4, die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die ist teilweise relativ gruselig. Ich hatte mir die einen Abend ganz spät, hatte auch alle Lichter aus. Die war teilweise durchaus auch gruselig in den Szenen, wo die da in diesem Sumpf waren und diese Grabunholde da auftauchten. Ne? Aber das sind dann einfach Momente, die in diesem ganzen, ja, wie soll man das sagen, in dieser gigantischen Masse dann eigentlich schon fast verdunsten.
Und ein anderer Punkt ist, obwohl ich jetzt vorhin gerade gesagt habe, man muss sich ein bisschen davon lösen, dass alles 1:1 wie in der Vorlage umgesetzt ist. Aber ich würde trotzdem sagen, Galadriel, ja, ist zu dem Zeitpunkt, nach allem, was ich als Amateur von Tolkien weiß, ist eine der absolut mächtigsten Generäle in der Elfenwelt, die es gibt. Ne? Also die hat Jahrtausende Kampferfahrung, Kriegserfahrung, riesige Armeen kommandiert und kommandiert sie noch und führt sich in der Serie stellenweise auf wie irgendwie so ein Teenager, der jetzt mal ein bisschen Verantwortung bekommen hat. Und das ist, wird auch dem Charakter überhaupt nicht gerecht, ja. Also, das ist, und das sind so Entscheidungen, wo ich mich wirklich frage, wie kann sowas passieren? Aber wahrscheinlich, wie kann sowas passieren? Da lehne ich jetzt mich einfach mal aus dem Fenster, ja. An dem ganzen Projekt ist, glaube ich, niemand federführend beteiligt, der wirklich für das Thema brennt, ja, sondern das ist einfach was, wo irgendwie der Jeff Bezos mal gesagt hat, wir müssen jetzt das größte, teuerste Fantasy-Epos aller Zeiten als Serie rausbringen, ja, während halt damals bei Jackson, der wollte halt einfach eine richtig geile Umsetzung bauen.
Hm. Und ich finde auch, letzter Punkt, und sonst kritisiere, sonst verliere ich mich in der Kritik, die Kämpfe sind auch oft nicht gut dargestellt. Die sind oft so komisch geschnitten, dass du fast nur so einen Schlag hast und dann wieder einen Schnitt, wieder einen Schlag, wieder einen Schnitt. Und zum Beispiel bei The Acolyte zum Beispiel gefallen mir die Kämpfe auch einfach viel besser. Einmal ist so ein Kampf, da kämpft dieser Stranger gegen mehrere Jedi. So einen finde ich interessant, schön anzusehenden Kampf. Habe ich aber Ringe der Macht, vielleicht bin ich auch eingeschlafen, habe ich nicht gesehen.
Nee, gibt's nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Highlights, ja, wo mal irgendwas drin ist, auch kampftechnisch. Aber ich finde auch, also ich glaube, ich höre jetzt auch auf, weil man muss jetzt nicht 20 Minuten drüber auskotzen, wie schlimm man irgendwas findet. Da ist auch niemand geholfen. Aber ich finde es halt einfach als abschließende Kritik nochmal, ich finde es halt traurig, ja, dass man wirklich solche Sachen nimmt und die meiner Meinung nach wirklich total in den Sand setzt, ja. Und es kann immer mal passieren, dass irgendwas nicht so gut wird, wie man sich vorstellt. Aber ich behaupte nochmal, dass es hier einfach quasi ein Problem ist von dem Grundansatz, dass man einfach gesagt hat, wir müssen uns jetzt das teuerste Ding kaufen, was es gibt, das prestigeträchtigste Ding, und wir setzen das um, aber dann wirklich keinen Plan hat oder nicht die richtigen Leute dran gesetzt, um das wirklich auch umzusetzen.
Ja, weil wenn ich jetzt irgendwie an den Freundeskreis denke oder so, ne, bei den Serien, die wir besprochen haben, jetzt Geschichten des Imperiums oder X-Men 97 oder bei mir auch The Acolyte, da würde ich im Freundeskreis sagen, ja, guck dir das mal an. Aber bei Ringe der Macht, da würde ich nur sagen, wenn du Schlafstörung hast und schlecht einschlafen kannst, dann guck dir das mal an.
Das Einzige, was ich sagen würde, ist, wenn jemand wirklich so ist, dass er sagt, ich wollte schon immer mal sehen, wie dieses und jenes aus der Tolkien-Lore visuell umgesetzt wird. Ja, okay, dann sind da mit Sicherheit ein paar Hingucker dabei, ein paar Szenen, ein paar Einstimmungen, und sagen kann, okay, das ist was, das hat einen Schauwert, aber Gott, da kann man sich auch dann die Trailer anschauen. Ja. Das war jetzt ja hinten raus leider noch ein bisschen ernüchternd.
Tja, wir können nicht nochmal von vorne anfangen, aber ich sag mal, wir haben ja auch, glaube ich, viele Schautipps gegeben.
Ja.
Und ich sag mal, irgendwie trotzdem war das eine Serie, da kamen wir jetzt ja irgendwie nicht so ganz dran vorbei.
Nee, eben. Also die muss, wenn man über quasi Nerd-Highlights-Serien, also Highlight im Sinne von groß, dann muss man halt auch darüber sprechen. Ich bin mal gespannt, Staffel 3, wann und wie. Ich gebe die Hoffnung nicht aus, dass sie ihre Lehren noch rausziehen, aber schauen wir mal. Vielleicht, um persönlich zu enden, einfach noch, worauf freust du dich denn jetzt noch so dieses Jahr? Was sind so die Highlights oder das Highlight, wo du sagst, das gibt mir jetzt nachdem ich quasi durch das Tal von Ringe der Macht gegangen bin, das gibt mir nochmal richtig Kraft hinten raus.
Seit 2024 höre ich tatsächlich wieder öfter mal Hörspiele. Ich bin ja ein großer Fan der Masters of the Universe, He-Man, Skeletor, Trapjaw, wie sie alle heißen. Und da gibt es tatsächlich jetzt neue Hörspiele von einer Firma, die heißt Retrofabrik. Und die haben wirklich, also wirklich im ganz professionellen Stil mit ganz bekannten professionellen Sprechern das jetzt neu aufgezogen. Und die haben jetzt schon 3 Folgen rausgebracht, zum Beispiel Der Kristallschild oder Im Netz des Bösen. Und das sind wirklich Hörspiele, wo ich mich richtig drauf freue. Und da erscheint, glaube ich, so ungefähr alle 6 Wochen ein neues. Und das ist sowas, was momentan mir sehr viel Spaß macht.
Ja, cool. Also ich finde, Hörspiele bei mir ist immer die Sache. Ich höre ganz gerne Bücher, für die ich ehrlicherweise zu faul bin mittlerweile, sie zu lesen, oder mir einfach die Energie fehlt. Mhm. Mein Problem ist, ich penne dann immer auf halber Strecke rein und weiß nicht, was ich mitbekommen habe und was nicht. Und das ist dann bei einem 10-Stunden-Buch immer sehr schwierig. Und dann bin ich da raus, ja.
Ja, ich höre auf dem Auto, da klappt das eigentlich gut.
Ja, da bin ich, wobei jetzt, früher war ich immer so ein schneller Fahrer und dann war ich sehr schnell abgelenkt. Jetzt fahre ich immer ganz gemütlich. Das ist der Vorteil, wenn du ein Elektroauto hast, dann ändert sich dein Fahrstil. Das stimmt, da kann man hören, aber ich fahre glücklicherweise mit nicht so viele lange Autostrecken. Ja, das ist auch ganz gut. Ja, und ich freue mich auch noch auf was. Das ist jetzt, ja, das ist jetzt kein irgendwie Geheimtipp, was vielleicht niemand sowieso auf der Uhr hätte, aber ich wollte es trotzdem mal sagen, weil Apple TV bei uns, glaube ich, noch nicht so ganz der verbreitetste Dienst ist, aber da geht Aufnahmezeitpunkt morgen, Hörzeitpunkt wahrscheinlich vor ein paar Wochen, die zweite Staffel von Silo los. Und Silo war eine Serie auf Apple TV, die mir richtig gut gefallen hat, ja. Postapokalyptisches Setting, soweit ich weiß, basierend auf einem Roman. Will gar nicht zu viel drüber erzählen, weil es lebt auf jeden Fall ein bisschen von dem Twist und von dem, was man nicht spoilern möchte. Aber wer sich so ein bisschen für solche Sachen interessiert und was gut umgesetzt ist, will, der kann da meiner Meinung nach reinschauen. Ich will jetzt, es ist keine 10 von 10, weil auch dafür gibt es vielleicht ein paar Längen zu viel und so weiter, aber insgesamt ist es was, was mich wirklich immer wieder total gefesselt hat und ich wirklich von Folge zu Folge nicht abwarten konnte, bis weitergeht, und ich hoffe, dass Staffel 2 auch wieder so wird.
Untertitel: Die Wahrheit kommt ans Licht, habe ich gerade gesehen.
Ja, und die Wahrheit wird ans Licht kommen in dieser Staffel, so viel können wir schon mal sagen, das kann ich vom Trailer schon mal sagen.
Sehr gut.
Oder zum Teil der Wahrheit. Ja gut, dann haben wir jetzt zumindest hinten raus nochmal zwei schöne Sachen. Und ich glaube, ja, abzüglich Ringe der Macht, ansonsten glaube ich auch ein paar gute Sachen. Mir hat die Diskussion Spaß gemacht, weil ich finde, wie du es auch zwischendurch schon gesagt hast, man muss ja nicht alles mögen und nicht bei allem einer Meinung sein. Aber wenn man einfach sachlich und inhaltlich offen drüber diskutieren kann, ohne da irgendwie, keine Ahnung, in Extreme zu verfallen oder alles schlecht zu reden, das ist doch immer was Schönes.
Und es macht auch Spaß, sozusagen etwas rumzunörden.
Rumzunörden und rumzunörgeln, genau, beides macht auch mal Spaß. Ja, in diesem Sinne, Mo, dann danke ich dir wieder für die Zeit. Es war jetzt ja doch wieder ein bisschen länger hier, die Folge. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann wünsche ich dir und allen da draußen noch ein gutes Restjahr und bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung, und falls ihr irgendwelche Kommentare habt, schreibt uns gerne auf Social Media, da findet ihr uns ja zum Beispiel auf Instagram, mich findet man unter moritzbürger.autor, und du bist ja, glaube ich, auch bei Instagram leicht zu finden.
Genau, einfach nach Hyperraum Podcast suchen und dann findet ihr mich auch. In diesem Sinne, tschüss!
Tschüss!